Herzlich willkommen zu Defner Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 136, lieber Defner, und die letzte Sendung des Jahres. Da gibt es ja bekanntermaßen die große Abrechnung.
Die Abrechnung.
Wir haben gewettet, ein ganzes Jahr lang. Wir haben gestritten, gewettet, und heute soll das mal aufgelöst werden. Und wir wollen das natürlich auch als Chance nutzen, uns einen Rückblick zu geben über dieses verrückte Jahr.
Es war in der Tat verrückt, ja. Und so viel kann man schon mal sagen. Es geht ganz knapp aus.
Es geht wirklich ganz knapp aus.
Und das ist eigentlich, das spiegelt dieses Jahr einfach wieder, dass eigentlich jeder Recht hatte mit jeder Position in diesem Jahr. Es war ein Bären- und ein Bullenjahr, so viel kann man sagen.
Es war der kürzeste Bärenmarkt, und das war ein längerer Bullenmarkt. Und wer jetzt meint, schon zu wissen, wer gewonnen hat, bis zum Schluss dranbleiben.
Es bleibt auf jeden Fall spannend, und es ist alles andere als klar, diese Entscheidung. Und wie gesagt, das spiegelt wirklich dieses verrückte Jahr wieder, denn wer hätte so vieles gedacht am Anfang des Jahres. Mhm. Wir haben ja am Anfang des Jahres unseren Jahresausblick gemacht. Da war zwar Corona auch schon in der Welt, aber man hat es nicht wirklich ernst genommen.
Das stimmt. Und aber unsere erste Folge, da ging es ja eigentlich um die finanzielle Freiheit. Und das finde ich ja das Großartigste, dass wir Menschen eigentlich am Jahresanfang dazu aufgefordert haben, einmal an der Börse mitzumachen. Und jetzt haben sie eigentlich in einem, wie in so einem Zeitraffer, eigentlich eine ganze Dekade Börse mitgemacht. Und das in einem Jahr. Und haben alle Erfahrungen sammeln können. Und das ist eigentlich das Schöne auch des Jahres 2020, dass jeder mal am eigenen Leib spüren konnte, wie fühlt sich's an, wenn so ein Markt mal 10% fällt. Ertrage ich das? Fange ich an zu schwitzen? Mache ich meine App 5-mal am Tag auf? Oder bin ich da ganz lässig?
Und naja, 10% wäre ja alles easy gewesen.
Nein, an einem Tag.
Aber das war halt einfach ein richtiger Crash, den wir da gesehen haben, als es im DAX von 13.800 bis auf fast 8.000 Punkte runterging. Ja?
40% ging es runter. Ich habe mal geguckt, 40% innerhalb eines Monats. Und das war wirklich der schnellste, brutalste Ausverkauf, den es gab. Und dann im April, also schon anderthalb, nicht mal einen Monat später, hatten wir schon wieder einen Bullenmarkt.
Ja.
Und jeder, der unten ausgestiegen war, hat auch eine Lehre mitgenommen in diesem Jahr. Diesen Markt versuchen zu timen, vergesst es. Einfach dabei bleiben, und wenn es mal richtig runtergeht, vielleicht mal die eine oder andere Chance nutzen. Aber die Basisinvestments, die behält man bei, egal was an den Märkten passiert.
Und ich finde, da haben wir wirklich, ohne uns selber zu sehr loben zu wollen, aber ich finde, da haben wir wirklich in diesen dunklen Stunden beide ja auch gesagt, egal ob wir davon ausgegangen waren, dass es noch tiefer geht oder nicht, dass wir beide gesagt haben, man sollte auf jeden Fall jetzt nicht seine langfristigen Aktien und vor allem seine ETF-Positionen versilbern aus Panik, sondern man sollte einfach dabei bleiben. Und das haben wir ja gebetsmühlenartig im März vor allem dann in diesen dunklen Stunden gepredigt, und haben bestimmt viele einfach diesen Reiz gehabt, jetzt alles raus und einfach nie wieder Aktien haben zu wollen. Und das ist immer der Reflex, den hat man einfach in solchen Zeiten, und den muss man einfach mal erleben. Und jeder, der es mitgemacht hat, der kann wirklich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, weil er weiß, ich habe das schon mal erlebt. Und wer dann wirklich stark geblieben ist und nicht verkauft hat, ja, und nicht zu Ausverkaufspreisen seine Ware auf den Wühltisch geworfen hat, der kann wirklich auch stolz auf sich sein, weil das kostet einfach wirklich Überwindung, sich da gegen solch einen Trend zu stellen, wenn alle Welt irgendwie scheinbar seine Aktien verkaufen will.
Und jetzt muss ich natürlich als Bär hier kommen und sagen, es kostet natürlich auch Überwindung, wenn jetzt die Märkte wirklich fast jeden Tag steigen, nicht auch wirklich das letzte Geld noch zu nehmen und in Aktien zu investieren und vielleicht auf Sicherheitspuffer zu verzichten oder sonst was. Auch da muss man aufpassen. Und es gibt ja diesen einen Spruch von einem berühmten, von Charles Kindleberger, das ist der, der auch diese Cashbücher geschrieben hat, der gesagt, für einen Mann ist nichts schwieriger als zu sehen, wenn sein Freund reich wird. Und diese Sache, FOMO, ich sehe, dass andere reich werden und ich muss auch dabei sein, auch da muss man sich zügeln. Also es ist immer die Gier und es ist die Panik, und die haben wir in diesem Jahr beide Gefühlswelten haben wir durchschritten.
Absolut.
Und wer hier zugehört hat, sollte eigentlich jetzt das Jahr für sich als ganz passabel erlebt haben.
Nein, da bin ich ja genau bei dir und sage ja auch, von Euphorie darf man sich eben dann auch nicht anstecken lassen, auch wenn es eine Airbnb-Aktie ist, die so beliebt ist und so weiter. Haben wir ja viele Beispiele jetzt auch durchdekliniert. Also immer schön die Gefühle im Griff halten und sich weder von Angst noch von Gier Ratschläge geben lassen, denn das sind immer schlechte Ratschläge. Es wird ja natürlich jetzt schwieriger anzulegen, das ist klar, wenn die Börsen schon relativ heiß laufen. Aber was wir genau erwarten, ich würde sagen, diesen Ausblick, das machen wir dann im neuen Jahr.
Das gibt's im neuen Jahr.
Und heute ist mir nochmal der Blick vor allem in den Rückspiegel gewandt, aber eben auch auf das gewandt, was wir daraus lernen können aus diesem verrückten Jahr.
Werbung.
Wer war der echte Klaus Störtebeker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt?
Ich bin Wim Orts und ich nehme euch in meinem Podcast Aha History, 10 Minuten Geschichte mit auf Zeitreise. Jeden Montag und Donnerstag beantworte ich Fragen zur Vergangenheit und dabei geht es auch um Themen, die so ganz sicher nicht im Geschichtsunterricht vorkommen.
Aha History, 10 Minuten Geschichte, hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Da waren wir ja bei der Konjunktur, ging es ja Jahresend. Es war ja nie erwartet worden, dass jetzt 2020 ein besonders brüllendes Jahr wird oder dass wir jetzt irgendwie eine Hochkonjunktur erleben werden. Das war ja nie erwartet worden. Aber es war einfach so ein durchschnittliches Jahr, sollte es werden. Es wurde natürlich was ganz anderes und wir haben den schärfsten Einbruch seit, ja, weiß ich nicht, seit über einer Dekade erlebt. Und zwar im zweiten Quartal ging es da ja um, jetzt habe ich mal geguckt, 9,8% runter. Und schon im ersten Quartal war es ja in Deutschland um 1,9% runtergegangen. Und dann ging es im dritten Quartal wieder 8,5% hoch. Also diese massive Berg- und Talfahrt, die wir bei der Konjunktur erlebt haben, die konnte natürlich keiner wissen. Auch wir nicht, aber wir haben verschiedene Wetten bei der Konjunktur gemacht.
Und da kannst du natürlich immer auf den Zeitpunkt auch der Wette an, denn wir haben nicht ganz zu Anfang des Jahres diese Konjunkturwetten gemacht. Aber ich finde noch zum Anfang des Jahres unsere legendäre 85er-Ausgabe, die man sich immer, die eigentlich von bleibender Aktualität ist, vielleicht bis auf die paar Wetten, die wir da zum Jahresausblick gemacht haben. Aber ich finde, wir haben auch das sehr gut getroffen, dass wir wirklich diese junge Generation am Anfang des Jahres angesprochen haben, die dann den Weg an die Börsen gefunden hat. Das waren nicht alles nur Hörer von Defner und Chapitz, aber die waren eben dabei und es ist eine wirkliche Volksbewegung geworden. Wir haben endlich wieder Volksaktionäre in Deutschland, junge Leute, die an die Börse gehen und die dieses Abenteuer entdecken, die entdecken, dass es Spaß macht, sich mit Wirtschaft zu beschäftigen, sich mit einzelnen Unternehmen zu beschäftigen, sich mit ETFs zu beschäftigen, sich mit Anlageideen zu beschäftigen, die mit kleinem Geld anfangen, manchmal ein bisschen Lehrgeld zahlen, aber die am Ende dieses Jahres dann sicher gelernt haben, dass man an der Börse eben auch Geld verdienen kann. Und ich finde, diese Ermutigung kam genau zur richtigen Zeit. Auch damit lagen wir wirklich sehr, sehr gut. Und ich hoffe einfach nur, dass es weitergeht, dass wir nicht, wie gesagt, jetzt in eine absolute Übertreibung reingehen und sich viele dann die Finger verbrennen, sondern dass wir gemeinsam das auch weiter lernen, was wir aus diesen Märkten eben lernen können. Und wir begleiten euch gerne weiter, das sei schon jetzt gesagt, aber auch das war ganz wichtig in diesem Jahr und deswegen haben wir so viele neue Hörerinnen und Hörer bekommen, über die wir auch so dankbar sind und freuen uns mit euch diesen Weg an die Börse, durch die Wehen des Marktes und der Konjunktur.
Ja, wir hatten es ja schon erwähnt, dass seit März Menschen mehr nach dem Wort Aktie als nach dem Wort Sex im Internet googeln. Also das ist schon alleine ein Kennzeichen dafür, für dieses verrückte Jahr. Und das Zweite, in Amerika sieht man, und da muss man ein bisschen aufpassen, dass die ganzen Robin Hood Menschen, die also bei dem Broker Robin Hood sind, nicht nur Aktien handeln, sondern eben auch Optionen, so kurzfristige Optionsscheine. Also noch eine Runde, ja, würde ich sagen, spekulativer, meistens so Optionen, die so noch 2 Wochen laufen. Das ist so ein bisschen wie ein Lotterieticket. Und entweder das geht auf, dann verdient man wahnsinnig viel, oder das Ticket geht nicht auf und dann hat man halt komplett Verlust gemacht. Und das hat ja auch dazu geführt, beispielsweise, dass Airbnb wieder gestiegen ist, wie Bolle. Also wir hatten ja letzte Woche, saßen wir hier und haben gesagt, Mensch, Airbnb, da warten wir nochmal, bis es runtergeht. Und ich sagte, naja, ich wäre vielleicht bei 110, werde ich schwach und bei 100 greife ich zu. Und die Aktie ging dann auch langsam runter. Und dann just am Tag drauf oder 2 Tage später wurden dann die Airbnb-Optionsscheine eingeführt und schon die ganzen Robin Hood-Menschen sprangen drauf und jetzt ist Airbnb wieder über 150. Und ich glaube, diese Chance, dass wir da nochmal zu 110 reinkommen, ist erstmal
futsch. Absolut, die wird es auf jeden Fall geben. Keine
Panik.
Geben. Doch,
ja,
keine Panik. Wirklich jetzt hier nicht der Straßenbahn hinterherrennen. Ja?
Also, das will ich ja auch nicht. Aber
genau,
ich will
bloß nochmal sagen, weil wir es jetzt in den letzten Wochen schon öfters diskutiert haben und irgendwie eben diese FOMO immer wieder aufkam. Und dann hat man im Notfall keine Airbnb-Aktien in seinem Depot und kann trotzdem reich und erfolgreich an der Börse werden. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Aber ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass man hier auch noch eine Chance kriegt zum Einstieg bei Airbnb. Eine Chance mit anschließendem Wertsteigerungspotenzial, weil auf dem Niveau zu kaufen, wo soll die Aktie hin? Da wird sie garantiert kein Tenberger mehr. Und solche Aktien sollte man ja eigentlich finden.
Ich finde schon, dass ein Tenberger wird. Aber
von dem Niveau in 100 Jahren.
Einer Dekade vielleicht.
Ja, vielleicht. Aber lieber kaufe ich die nochmal zum halben Preis und dann habe ich einfach viel, viel bessere Chancen. Und die Chance wird kommen. Es wird wieder schlechte Zahlen geben von Airbnb. Bei den, ja, absolut. Weil wir sind jetzt bei 160 oder wo,
ja,
ne?
160.
Also
für 80
glaube ich.
Dollar.
Ja, da bin ich fest davon überzeugt, dass es die noch gibt. Wie gesagt, kommen auch mal schlechte Zahlen dann wieder, wahrscheinlich zum vierten Quartal. Und dann gibt es ja auch immer dann die Fristen, die auslaufen. Das darf man ja, wenn Haltefristen auslaufen und Airbnb-Altaktionäre dann verkaufen können, dann kommt meistens auch Verkaufsdruck auf den Markt und solche Chancen wird es auf jeden Fall wieder geben.
Gut.
Ja. So,
wir waren bei der Konjunktur stehen geblieben.
Genau.
Ja, und da hatten wir insgesamt fünf Wetten. Fünf, eins, zwei, drei, vier Wetten, Entschuldigung, vier. Und zwar noch eine aus dem letzten Jahr, wo wir das vierte Quartal 2019 hatten. Und da ging darum, ob Deutschland noch mal leicht wächst. Deutschland
verdammt
ist nicht gewachsen.
Verdammt lang her, muss man sagen.
Verdammt lang her. Ich muss gestehen, ich kann mich auch an die Diskussion nicht mehr erinnern, aber der Defner war wie immer zu optimistisch. Und es ist nur null draus geworden statt plus 0,2. Also da geht ein Punkt an mich. Dann hatten wir ganz am Anfang, als Anfang März, noch bevor Deutschland in den ersten Lockdown ging, haben wir diskutiert, was das heißt, schwarzer Schwan hin, schwarzer Schwan her. Und da ging es darum, ob Deutschland in die Rezession rutscht oder nicht. Und der Punkt geht glücklicherweise auch an mich. Und dann hatten wir eine Wette und da ist noch nicht so richtig klar, wer die gewinnen wird. Mhm. Ob dieses Jahr schlechter wird als 2009, wo es 5,7% runterging.
2009 war ja das Jahr nach Beginn der Finanzkrise, das Jahr nach dem Lehman Crash, wo es dann ja in der Konjunktur so richtig ankam, also das Finanzkrisenjahr schlechthin. Und damals hatten wir eben ein Minus von 5,7% in der deutschen Wirtschaft. Und nun gab es ja, muss man jetzt auch mal sehen, wir haben ja diese Wette in einem Umfeld gemacht, als wirklich also die Prognosen extrem düster waren. Ja, teilweise hatten wir ja Prognosen, die für das Gesamtjahr ein zweistelliges Minus vorhergesagt haben, über 10%. Und das IFO-Institut hat ja sogar mal gesagt, dass es im Worst-Case-Szenario vielleicht sogar minus 20% Konjunktureinbruch geben könnte. Nachdem in einem Fall, wo sie wirklich verschiedene Szenarien durchgerechnet haben. Und da muss man dann wirklich sagen, da kommen wir jetzt schon auch wieder glimpflich heraus aus diesem Corona-Jahr, weil wir eben dieses extrem starke dritte Quartal hatten. Allerdings natürlich bremst jetzt wieder das vierte Quartal. Da hatten wir ja auch eine Wette, die gebe ich jetzt einfach ganz klar als verloren zu. Da habe ich ja gesagt, wir werden plus 0,5% erreichen im vierten Quartal. Das war damals auch noch zu optimistisch und da war ja eben nicht erkennbar, dass diese zweite Welle so stark sein wird und dass es eben diese neuen Shutdowns geben wird. Also das kann man abhaken, das braucht man nicht amtlich. Mhm. Der Punkt geht auf jeden Fall an dich. Und das mit den minus 5,7%, das wird wahrscheinlich knapp werden.
Das wird sauknapp, aber
wir haben
nicht weiß, was Q4 passiert.
Genau.
Aber ich muss ja sagen, es gibt ja Wetten, wo man sagt, okay, da habe ich die Welt völlig falsch gesehen, da liege ich völlig falsch und da würde ich sagen, da muss ich eingestehen, das habe ich nicht kapiert. Bei dieser Wette würde ich sagen, selbst wenn wir jetzt mit minus 5,6%, selbst wenn ich die jetzt verlieren sollte, die Wette, würde ich sagen, diese Wette ist gedopt. Was der deutsche Staat an Schulden in dieses System gekippt hat, das entspricht ungefähr 8% des Bruttoinlandsprodukts. Und wenn du diese 8% neue Schulden machst, dann ist es ja klar, dass da nicht so viel rauskommt. Wenn ich alle Leute, die jetzt einfach einen Ausfall haben im vierten Quartal, einfach entschädigen und sagen, nö, ich entschädige mal nach Umsatz. Ich meine, da muss ich mich nicht wundern, wenn es da nicht so stark einbricht. Aber das ist alles auf Zukunft gemacht. Und das ist wirklich, und wenn man sagt, dass wir in diesem Jahr mehr als 230 oder 240 Milliarden Schulden machen dieses Jahr. Jetzt wirst du wieder stöhnen. Was
ich
stöhne
schon.
Aber diese Schulden müssen bezahlt werden.
Ja, die müssen bezahlt werden. Aber deine Predigt
Doping.
Immer, ja, aber was hast du dir immer vorschwebt? Wir lassen alles zugrunde gehen und hier eine Pleitewelle über Deutschland hereinkommen. Das wäre nämlich die Alternative, die du dann nicht so klar bei Namen nennen willst. Das wäre aber die Alternative. Pleitewelle, Massenarbeitslosigkeit, Vernichtung von industriellen Strukturen, von Infrastruktur, Wirtschaftsstruktur, von Handelsstrukturen, alles platt gemacht wie in einem Weltkrieg. Ja, und das wäre dann wirklich eine Jahrhundertkrise und das wäre dann wie damals in den 30er Jahren, als man dann Jahre gebraucht hat, um sich von einer solchen Krise zu erholen. Und deswegen gibt es die Lehre des Keynesianismus, dass man sagt, okay, in schlechten Jahren muss einfach antizyklisch der Staat dann einspringen. Und natürlich muss er in guten Jahren das dann wieder irgendwie zurückholen, das Geld, das ist ganz klar. Aber das wird zum Gutteil natürlich über Wachstum gehen. Aber klar, auf Steuersenkungen braucht man sich auch nicht.
Darf ich mein Szenario kurz erwähnen, bevor du jetzt mein Szenario man muss nur ganz viel Blut aus dem Patienten rauslassen, dann geht das Böse mit raus. Das war nicht meine Idee. Aber es kann nicht sein, dass in diesem Jahr Menschen besser gestellt sind, wenn sie nicht arbeiten gehen, als wenn sie arbeiten gehen. Und da gibt es Millionen von Menschen, denen es genau so geht. Und der Staat hat so großzügig Sachen verschenkt, das ist teilweise wirklich zu völlig absurden Sachen. Und jeder, der es durchrechnet, jeder Ökonom, der sagt, auch diese Novemberhilfen, diese Dezemberhilfen, die Sachen, die Hilfen, die einfach am Umsatz umgerechnet sind, es ist eine wahnsinnige Verschwendung. Und ich sage nicht, dass nicht auch jemand jetzt einspringen muss. Aber was ich sage, ist, man einfach alles mit Geld bekämpft, mit Geld zuschüttet und es gab ja diese studentische Hilfe, wenn du nicht mehr 500 Euro auf dem Konto hattest als Student, konntest du eine Hilfe beantragen. Dann sage ich, was ist denn das für ein Anreiz, wenn du einfach sagst, 500 Euro auf dem Konto, ja oder nein, kriege ich eine Hilfe. Da siehst du ja, wie absurd teilweise diese Hilfen ausgeführt worden sind. Und auch im nächsten Jahr geht das genauso weiter. Und das Ende der Geschichte wird nicht sein, dass wir jetzt eine dynamische Volkswirtschaft haben, die dynamisch neu wächst, sondern wir haben voll große Strukturen, wir haben Subventionen, die weiter gewährt werden, wir haben Zombie-Unternehmen, die weiter steigen, die einfach durchgeschleppt werden und so weiter. Natürlich. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die du nicht vergessen solltest. Und irgendjemand muss diese Schulden zurückbezahlen.
Natürlich
müssen
die Schulden zurückbezahlt werden.
Das ist so einfach so, Schulden kommen von
oben. Aber Deutschland kann sich das leisten. Wir sind überhaupt kein überschuldetes Land. Das ist die gute Ausgangssituation, mit der wir in diese Krise gegangen sind. Wir können uns das leisten. Und dann so zu tun, als könnte man so eine Krise perfekt managen und den perfekten Plan haben, dann lieber mal den einen oder anderen Fehler machen, als zu sagen, man fördert überhaupt nicht und man gibt überhaupt keine Unterstützung. Am Ende wird dann auch sowieso nochmal steuerlich abgerechnet und wer zu viel bekommen hat, muss möglicherweise auch wieder was zu. Also da diese super schlauen Journalisten und Ökonomen dann immer, aber da ist ein Fehler gemacht worden und da ist ein Fehler gemacht worden. Ich bin froh, dass man so schnell gehandelt hat, dass man entschlossen gehandelt hat. Das war das Wichtige, das richtige Signal, dass es nicht vor die Hunde geht. Und natürlich werden in solch einer Situation im Einzelfall Fehler gemacht. Aber im Großen und Ganzen hat die Bundesregierung auf den Rat der großen Ökonomenschar gehört, die gesagt haben, wir brauchen schnelle Konjunkturprogramme, wir brauchen ein Klarstellen, sozusagen, wir brauchen die Bazooka und ein Klarmachen, dass der Staat dafür Gewähr steht für die Ausfälle, die es gibt, durch Erzwungene. Es ist ja kein eigenes Verschulden. Es sind staatlich erzwungene Maßnahmen und dass man da einfach unterstützt und hilft und sowas wie teilweise Umsatzausfall und dergleichen.
Jetzt eine Online-Paketsteuer einfügen will.
Ja gut, das ist natürlich Blödsinn.
Aber das ist genau das, was passiert. Wenn der Staat einmal anfängt, sich auszubreiten und zu sagen, Mensch, wir können das ja managen und guck mal, wie schön das geht und so weiter, dann würde er damit nicht wieder aufhören. Dann hast du nämlich immer dieses Gegensatz zwischen Markt und Staat.
Das, was
und
in du diesem Jahr forderst.
Hat der Staat auf jeden Fall sich weiter ausgebreitet und ob der sich so schnell wieder zurückzieht, da wäre ich mir nicht so sicher. Und mehr Staat heißt auch weniger Dynamik und weniger Dynamik heißt weniger Wachstum. Und dann kommen wir halt in so eine komische staatskapitalistische Veranstaltung rein, die jetzt nicht mein Traum ist.
Ja, du magst es dir einmal genau recht. Bei den Internetgiganten, da forderst du mal höhere Besteuerung, jetzt sagst du Paketsteuer.
Da habe ich nur gesagt, faire Steuer. Das kann ja nicht sein, dass du einfach deine
Und was
deine
fair ist, das sagt uns der Holger Czapitz im nächsten Jahr dann wieder.
Da gibt es kluge Menschen, die es ausgerechnet haben, wie man das macht und dass man nicht in Luxemburg sich niederlassen kann und dort einen Steuerdeal ausbaut und so weiter.
Wie gesagt, also ich finde, dass das doch sehr viele kluge Ökonomen und gerade Herr Fuß vom IFO-Institut hier auch immer maßgeblich beraten haben und auch zum großen, ganz großen Teil einfach gesagt haben, dass die Regierung das im Großen und Ganzen gut managt und natürlich gibt es da im Einzelfall. Wer nichts tut, der macht nichts falsch. Das ist eine alte Weisheit, ja. Und das andere sind die Besserwisser, ja, die aber meistens nichts tun.
Gut. Dann haben wir jetzt die Konjunktur, haben wir jetzt diskutiert. Die Schulden, die der Deffler, nächstes Jahr haben wir wieder über 200 Milliarden, haben wir wieder genug zum Diskutieren. Insofern, was du wieder sagst, ach komm, das kommt vom Himmel. Das ist viel über diese Nonchalance bei Schulden.
Ja, der deutsche Staat kann sich zu Minuszinsen verschulden.
Ja.
Ja, warum sollte er das
nicht
tun? Er muss
es trotzdem zurückzahlen.
Anstatt,
das ist die
Brüning'sche Sparpolitik der 30er Jahre. Ich sag's wieder. Ja, ich muss
Willst
es
du
wieder
mich
sagen.
Veräppeln? Wir
Nein.
haben Steuereinnahmen von 900 Milliarden Euro, lieber Deffner. 900 Milliarden. Und wenn du sagst, 900 Milliarden, das ist doppelt so viel fast wie 2007. Und der Staat kommt immer noch nicht mit dem Geld aus. Das sprichst du von Brüning'scher Sparpolitik. Du bist wie geschichtsvergessen bist
nein,
du denn?
Du
bist völlig geschichtsvergessen.
Nein. Wir sprechen jetzt, ja. Wir haben gerade von Konjunkturpaketen, ja. Einzelmaßnahmen gesprochen. Jetzt kommst du mit der gesamten Staatsausgabenpolitik. Ja. Ja. Das ist ja, was
völlig
ich
absurd.
Auch kritisiere. Die überbordenden Sozialausgaben, ja, die du auch immer gerne forderst, weil du immer sagst, ja, die Schere zwischen Arm und Reich klafft aufeinander. Die Folgerung daraus ist ja mehr Umverteilung. Genau das ist, was du forderst. Und das ist der überbordende Staatsanteil, ja, der umverteilende Staat. Ja. Da muss man dann klar sagen, das will ich nicht, ja, die Sozialgeschenke und die Rentengeschenke.
Das wollte ich auch nicht. Ich habe noch nie von Rentengeschenken gesprochen.
Das hat zu diesem überbordenden Staatshaushalt geführt, ja. Und jetzt haben wir einmalige Investitionen in Konjunkturpakete, in Hilfen, in Corona-Hilfen und dergleichen. Und das sind Investitionen, damit Firmen überleben, damit Leute nicht in Arbeitslosigkeit gehen, damit sie durch mit Kurzarbeit gehen.
Das sind Konsumausgaben. Wir sollten mal die Terms hier richtig behalten. Das eine ist eine Investition, das andere ist, da investiert keiner in die Zukunft, wenn du einfach sagst, du bist Kurzarbeit, sitzt zu Hause und kriegst einfach die Kurzarbeitergeld, das ist keine Investition. Investition wäre, wenn du demjenigen sagst, bitte, du könntest dich während dieser Kurzarbeiterphase weiterbilden.
Ja,
das wäre eine Investition. Das andere ist einfach nur Konsumausgabe.
Von der Terminologie her recht,
ja. Und das wäre auch die richtige Sache.
Ist es ein einmaliger Kraftakt, ja, aber es ist was anderes als eine fortwährende Sozialausgaben, ein fortwährender Rentenscheck.
Das Kurzarbeitergeld läuft jetzt schon wie viele Monate?
Ja, aber
das ist doch nicht kurz.
Das ist beendet, sobald wir aus der Krise gehen. Ja? Und wir wollten eigentlich heute hier keine große Diskussion machen, die du jetzt wieder hier anfängst, natürlich. Aber wir haben
mir brünische Sparpolitik vorwirft.
Das ist doch genau, was du forderst.
Überhaupt nicht.
Doch,
wir
genau
haben
das
so
ist doch die Fehler
Geld,
der 30er
die der
Jahre.
Staat hat. Man muss sie einfach mal cleverer ausgeben, das Geld. Und nicht einfach
okay.
so.
Nächstes Jahr wählen wir Holger Czapitz als Finanzminister und dann wird endlich mal alles gut in diesem Land.
Zumindest wäre es ein Finanzminister, der Aktien hat. So, das der jetzige nicht hat. So, jetzt kommen wir zu unserem nächste Kategorie Indizes. Da hatten wir viele wunderbare Wetten. Zum Jahresausblick hatten wir die DAX-Wetten. Und da hattest du gesagt 15.200 und
genau,
ich hatte 14.668.
Ne?
Da war noch alles gut.
Da hat der Bär 14.000 noch was gesagt, ja.
Genau, da war meine Wette war so nach Gewinnerwartung. Und das war so, die Gewinnerwartungen lagen bei, ich glaube, 10% im Plus und habe ich 10% Plus als
Ja, war alles
Ding
total
gemacht.
Realistisch und ich fand auch, meine war nicht so weit hoch ins Regal gegriffen, aber ich wollte natürlich schon den Optimisten rauskehren, aber kein Mensch konnte ahnen, dass das dann wirklich so in die Grütze geht. Am 14. Januar immerhin war das.
Mhm.
Und natürlich gab es da Corona schon und wir waren auch schon in Davos, als man auch schon über Corona gesprochen hat.
Da war der,
hatte, ne?
der stellvertretende Bürgermeister von Wuhan, da wussten wir noch nicht. Ich habe jetzt nicht die Hand geschüttelt insofern, aber er war auf jeden Fall zugegen.
Mhm. Nur ein paar sehr kluge Menschen haben damals schon geahnt, was auf uns zukommt. Und ganz interessant für mich, eine der Menschen dieses Jahres sind die beiden BioNTech-Gründer aus Mainz, die am 24. Januar hat der Herr Shahin beim Morgencafé, hat ja seine Frau neulich in der Pressekonferenz und in einer Konferenz mit der Kanzlerin auf die Frage der Kanzlerin erzählt, wann sie denn eigentlich drauf gekommen sind, sozusagen alles gegen Corona jetzt einzusetzen und da all in zu gehen. Am 24. Januar haben die dieses Thema erkannt, haben gesagt, daraus wird eine Pandemie und wir setzen jetzt alles in unserem Unternehmen auf die Erforschung eines Impfstoffs dagegen und alle Mittel, alle Forschung, alle Kapazitäten werden auf dieses eine Thema konzentriert. Das ist, finde ich, das ist einfach weitsichtiges Forscher- und Unternehmertum und da habe ich den allergrößten Respekt davor. Und dass sie heute Milliardäre geworden sind, da kann ich sagen, wirklich toll. Und für die ist Geld ja auch, glaube ich, überhaupt nicht wichtig, sondern für die ist einfach wichtig, dass sie etwas zum Wohle der Menschheit tun. Und das sind wunderbare Beispiele für das, was Marktwirtschaft eben auch hervorbringen kann, zum Wohle der Menschheit und zum Wohle auch dann letztendlich der ganzen Konjunktur und von allem. Also das ist, und wie gesagt, es haben damals schon Leute vorhergesehen, aber eben sehr wenige nur.
Stimmt. Und was jetzt auch aus dieser BioNTech-Sache rauskommt und was man jetzt, wo ich jetzt eine große Wette auch für die nächsten 10 Jahre machen würde, ich glaube schon, was so den Gesundheitssektor, was Biotechnologie, was KI im Gesundheitswesen anbetrifft, was diese Genschere, was dieses mRNA, dass man Informationen in den Körper reinbringen kann, anbetrifft. Ich glaube, das ist ein Megathema für die nächsten 10 Jahre und wir werden da, so wie das iPhone, was 2007 rauskam, wirklich so viel umgekrempelt hat in den darauffolgenden Dekade, wird diese neue mRNA-Technologie im Gesundheitswesen, die wir jetzt zum ersten Mal richtig anwenden mit dem Impfstoff, auch für die nächsten 10 Jahre, glaube ich, exponentielle Veränderungen herbeiführen. Und ich finde, dieses Exponentielle, das ist eins dieser, dass man nicht linear denken darf, sondern dass man exponentiell denken muss. Also dass es nicht so linear nach oben geht, sondern wirklich so eine Kurve nach oben. Das ist, dieses Denken, da hatten wir auch, glaube ich, das hatten wir auch einmal hier angesprochen, aber das ist wirklich eine Erkenntnis auch in diesem Jahr und die sollte man bei allen Dingen, die man jetzt überlegt oder was passieren könnte oder was auch immer, muss man dieses lineare Denken abstreifen und muss dieses exponentielle Denken mal, das fällt den Menschen schwer, weil sie sich nicht vorstellen können, dass sich was immer wieder verdoppelt. Dass dann wirklich explosionsartig der Fortschritt kommt. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die man aus diesem Jahr
gut haben wir ja auch kann. Eben negativ gelernt mit der Verbreitung des Coronavirus, ja, weil das konnte sich ja eben auch keiner vorstellen, dass die Infektionszahlen jetzt gerade in dieser zweiten Welle auch wieder so explodieren und du hast ja damals noch auch über die Vorhersage der Kanzlerin gesprochen, dass wir bis zu Weihnachten über
19.200
genau.
war es damals und das hat mir schon viel schneller
damals den Kopf geschüttelt, aber wer sich mit exponentiellem Wachstum eben wie die Kanzlerin als Physikerin und so weiter auskennt, der weiß, wie schnell das eben geschehen kann und das ist jetzt eben ein Negativbeispiel, aber es gibt eben auch die positiven Beispiele, wie sich eben der Zinseszinseffekt im Laufe der Jahre ausbreiten kann und mit kleinen ETF-Anlagebeträgen eben am Ende große Summen rauskommen.
Genau, das ist, da hatten wir die berühmte 72er-Form. Man macht 72, teilt die durch die Rendite, die es gibt und weiß dann, wann sein Geld verdoppelt ist. Also wenn ich jetzt 72 durch 8 mache, weil ich 8 denke, die Rendite ist 8%, habe ich in 9 Jahren mein Geld verdoppelt. Und wenn ich halt einen höheren Satz annehme, wenn ich 12% Rendite annehme, habe ich es halt schon nach 6. So, das ist dieses wunderbare Denken. Und auch da haben wir diese Formel, die ist ja kennengelernt, die 72er-Formel, die zum Reichtum führt. So,
also ja. Das waren
die Erkenntnisse. Jetzt hatten wir
Wir sind mitten in den DAX-Wetten.
Wir sind mitten in den DAX-Wetten. Ja. Also da geht ein Punkt an mich. Dann gab es natürlich im ersten Quartal viele Wetten, die an mich gingen. Da war die Frage, fällt der DAX unter 12, fällt der DAX unter 10?
Da muss ich wirklich sagen, mehr Kulpa. Also ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass wir so runterrumsen, ja. Und dachte immer, irgendwo muss doch da mal eine Haltelinie sein. Aber nein, wie wirklich ein Messer durch weiche Butter ist der DAX nach unten gerast. Und ich habe oft ja schon gesagt, okay, bei 13.000 nicht verkaufen oder was auch immer. Und klar, hätte Fahrradkette, man bei 13.000 gut verkaufen können, bei 12.000 auch. Aber ich glaube, die allerwenigsten, die damals verkauft haben, sind dann bei 8.000 wieder eingestiegen, weil die dann eher auf die Crash-Propheten hören, die sagen, das wird ja alles noch viel schlimmer und so weiter. Aber das habe ich wirklich unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Also diese Dynamik nach unten und boah, das hat auch wirklich geschmerzt.
Aber was wir dann richtig hatten, war ungefähr der Tiefpunkt. Ich erinnere mich noch, wir hatten diese Geschichte, als der DAX auf Buchwert gefallen ist. Also man muss ja wissen, jedes Unternehmen hat einen Buchwert, das sind die Werte, die sind die Fabrikanlagen, die Gebäude, das Land und was sie alles haben oder die anderen Sachen, die man anfassen kann. Und das ist ja der Buchwert oder der DAX. Aber meistens sind die Unternehmen ja mehr wert, weil es ja auch Geschäftsideen noch dahinter sind, weil es ja Patente, die man irgendwie zu Geld machen kann und so weiter. Meistens sind Unternehmen viel mehr wert als der Buchwert. Aber der DAX fiel dann bis auf Buchwert runter, 8.300 oder so. Und da hatten wir dann sogar, ich meine, an der Börse wird ja nicht geklingelt, wie man so schön sagt, aber wir hatten dann glücklicherweise auch ja, darauf hingewiesen, dass das passiert. Mhm. Und was ich dann völlig unterschätzt habe, wie schnell es dann wieder hochgehen kann. Und da kamen dann die Wetten, die Dietmar gewonnen hat, weil ich auch wieder dachte, in normalem Crash ist es so, dass man nochmal den Tiefpunkt nochmal ein zweites Mal testet, bevor es dann wirklich nach oben geht. Aber dafür hatte die Aufwärtsbewegung keine Zeit mehr, das nochmal zu testen, sondern es ging dann einfach genauso straight, wie es runterging. Ging es dann wieder hoch und dann war die Wette 8.255, geht der DAX nochmal runter, tat er nicht. Dann hatten wir die gleiche Wette nochmal mit dem S&P, der nochmal fallen sollte. Und dann gab es nochmal die Wette im Juni, als es dann schon sehr, wie soll ich sagen, war schon sehr tech-freudig. Da war der Tech-DAX auf 2.900 Punkte gestiegen und dann war die Wette, dass es nochmal auf 2.700 runtergeht, ging aber nur bis 2.8 runter. Und dann die kurz vor den Wahlen, dass die Wall Street dann nochmal 10% runterfällt, die ging aber nur 8% runter. Also lauter Wetten, die der Dietmar da gewonnen hat. Und wenigstens habe ich in diesem in der Aufwärtsbewegung auch noch ein paar gewonnen, weil der Dietmar dann doch in einigen Stellen zu optimistisch war. Einmal, als der Impfstoff kam, dass der MSCI All Country World mehr als 5% steigt, da kam mir jetzt die letzten Tage zugute. Da ist nämlich dann nicht 5% gestiegen, sondern nur 3% von da ab. Oder dass wir hatten auch noch einzelne Wetten mit, dass der DAX auf 14.000 Punkte hochgeht und das tat er dann auch nicht. Er drehte dann bei 13.700 fast, wieder ein Stück gen Süden.
Also viele, viele Marktwetten, die wir da gemacht haben. Und wie gesagt, ja. Aber da hat sich unser beider Charakter dann immer wieder gespiegelt, dass dem einen mir in dem Fall die Fantasie gefehlt hat, für wie weit kann ein Markt eigentlich abtauchen. Obwohl ich das auch schon so oft erlebt habe, diese Crashes. Und wenn Panik herrscht, ist es einfach, dann geht es einfach ungebremst und dann greift man wirklich ein fallendes Messer, an dem ich mir schon immer öfters die Hände zerschnitten habe. Aber in dem Fall musste man dann irgendwann wirklich einfach sagen, okay, lass es einfach fallen und dann muss man sich wieder sortieren. Und auf der anderen Seite, die Dynamik nach oben, die war aber wirklich neu. Also das war wirklich, ich meine, dass es Crashs gibt, weil nach unten eine Dynamik sich immer beschleunigt durch Stop-Loss-Kurse und dergleichen. Das ist, hat man schon öfter in Crashs gesehen, aber so eine schnelle Erholung wieder nach oben, also das wirklich von mir öfters beschriebene, beschworene V, das war schon wirklich sehr ungewöhnlich, muss man sagen.
Jetzt könnte ich wieder den Dietmar zum Stöhnen bringen, das würde ich jetzt auch tun.
Die Notenbanken sind schuld.
Es war natürlich auch die Notenbanken, genau, Man muss ja überlegen, die Notenbank, die EZB alleine, hat 2,4 Billionen Euro in den Markt gepumpt. 2,4 Billionen ist die Bilanzsumme gestiegen. Das ist ungefähr 50% Bilanzsummeanstieg. Und auch da muss man sagen, immer wenn sie das tut, wird natürlich schon ein Stück von der Zukunft verkonsumiert. Aber ja, es hat funktioniert. Die Notenbank Amerika ist vorangegangen. Die haben ja angefangen, haben dann gesagt, wir kaufen alles, egal was passiert, bis auf Aktien. Kaufen wir alles als Junkbonds, dies, das, jenes. Die EZB kam dann relativ schnell auch hinterher. Und das hat dann so geholfen, dass es nach oben ging. Also muss man wirklich sagen, es war natürlich zum einen, weil man gesehen hat, dass so eine Pandemie nach eigenen Regeln funktioniert, war aber auch zum anderen, dass die Notenbanken da das Ganze noch beschleunigt haben und so kam man dann auf diese wahnsinnige Aufwärtsbewegung. Und wir hatten dann auch noch ein paar Wetten, wo wir...
Aber das konnte man auch vor, meiner Meinung nach.
Konnte man nicht so gesagt, dass sie so viel...
Nein, aber dass sie eingreifen massiv, das war auch Teil meiner Argumentation.
Teil meiner Argumentation war doch,
dass die Notenbanken massiv eingreifen werden und dass sie nicht zulassen werden, dass diese Pandemie in eine Weltwirtschaftskrise ausartet. Das war so klar wie Kloßbrühe, dass das passiert würde, wie genau die Instrumente und die Summen sein würden, das kann kein Mensch vorhersagen, aber dass sie entschlossen eingreifen, whatever it takes. Und dieses Mal wurden die Worte von Mario Draghi, von seiner Nachfolgerin umgesetzt und eben auch von der Fed, vor allem von der Fed, whatever it takes. Und das genau muss eine Notenbank leisten. Sie ist einfach the lender of the last resort. Sie ist einfach die letzte Schutzmacht, ja, die letzte Bastion und sie muss dann die ganz große Bazooka rausholen und das haben sie gemacht und die Staaten haben eben mitgemacht und deswegen, sind wir doch wieder relativ unbeschadet aus dieser Krise herausgekommen, ohne dass
das
es
Problem
eben
ist nur, diese Mentalität, Spirale. Das ist jetzt eine Mentalität, die natürlich jetzt bei allen sich festsetzt. Jeder weiß, wenn es mit der Wirtschaft irgendwie runtergeht oder wenn die Kurse runtergehen, dann kommt jemand, der hilft. Und so wie wenn ich weiß, dass mir jemand hilft im Zweifelsfall und wenn ich weiß, wenn ich in die Schule gehe und weiß, wenn ich eine 3 schreibe, geht Fatih hin und macht eine 2 draus oder lässt mir eine 1 draus machen, dann lerne ich natürlich auch nicht mehr. Und deswegen ist eine gewisse Unbekümmertheit, die ich sehe. Und dieses Problem, und da kommen wir dann auch zu unseren nächsten Wetten, demnächst.
Aber das ist irgendein schlechter
diese,
Vergleich.
Diese Unbekümmertheit, die jetzt herrscht, dass keiner mehr, dass alle nur das Plus miteinander mitnehmen und das Minus wird irgendwie kollektiviert in irgendeiner Form mit Geld drucken. So, und das, weil keiner mehr ein richtiges Minus auch ertragen kann. Und wenn ich weiß, als Anleger, oh, das Minus wird nicht so groß, dann werde ich auch Risiken eingehen, die gegebenenfalls gar nicht meinem Risikoprofil entsprechen, weil ich ja weiß, dass ich eine Versicherung habe. Das ist das berühmte Moral Hazard. Jeder, der eine Versicherung hat, und wenn du mit einer Vollkasko, mit einem Mietwagen fährst, kennt das jeder. Dann sagst du, oh, don't be gentle, it's a rental. Und das wirst du auch bei der Anlage machen. Und da sage ich, das ist gefährlich. Und irgendwann werden die Notenbanken auch nicht mehr eingreifen können, weil dann das Vertrauen irgendwann kippt. Und deswegen gibt es ja auch sowas wie Bitcoin oder Gold. Deswegen steigt das ja wie wild, weil das eine Vertrauensgeschichte ist.
Ja, darauf sollte man dann eben nicht vertrauen. Aber andere Geschichte, kommen wir noch dazu. Aber ansonsten, klar, bin ich bei dir. Aber ich finde trotzdem, dass es eben in solchen historischen Situationen, in solchen absoluten Jahrhundertereignissen, wo von außen eine Naturkatastrophe über die ganze Welt hereinbricht, dass dann eben entschlossenes Handeln gefragt ist. Und was anderes ist, wenn du irgendwelche Firmen, die einfach in der Finanzkrise zum Beispiel, das ist nochmal ein ganz anderes Moral Hazard, da wurden natürlich die Banken gerettet, weil sie systemrelevant waren. Aber das war viel moralisch fragwürdiger, das Eingreifen damals, weil man eben die Verursacher der Krise letztendlich gerettet hat und rausgeboxt hat. Aber in dem Fall gab es ja keine Schuldigen, sondern es war einfach wirklich eine Naturkatastrophe. Und dagegen muss man sich stemmen, genauso wie man einfach Waldbrände löscht, ja. Und ich habe ja schon oft die Notenbanken mit der Feuerwehr verglichen, ja. Und dann kannst du natürlich immer sagen, ja,
lass die Leute im Kino da verbrennen, wenn sie rauchen. Ich kenne diese Analogie. Das ist Moral Hazard. Das ist, Problem ist nur,
wie gesagt, die haben nicht im Kino geraucht. Die waren einfach nur im Kino. Und dann kam ein Blitzeinschlag, gegen den sie keiner wehren konnte. So. Dem Fall.
Ja.
Zurück
zu unseren Wetten. Ne? Wir hatten auch ein paar Wetten, wo wir über einzelne Regionen
gesprochen haben. Wie sind die DAX-Wetten jetzt nochmal ausgegangen?
Die DAX-Wetten,
insgesamt?
Da gibt es halt...
Ich habe da eine Zwischenbilanz. Da haben wir keine Zwischenbilanz. Okay, egal. Also, wir machen am Ende einen Strich
drunter. Am Ende machen wir einen Strich drunter. Genau, da gibt es eine Excel-Tabelle und dann wir einfach. Wir hatten dann ja noch einzelne Regionen, die wir miteinander verglichen haben. Da ging es ja darum, das Comeback von Europa, als dann der Euro-Rettungsfonds mit Milliarden aufgelegt worden und so weiter. Oder wir hatten China und der Westen, wird China den Westen überholen? Die erste Wette war das Comeback von Europas Euro-Stocks 600 gegen S&P 500. Das ist relativ eindeutig für mich ausgegangen. Da hat der Stocks 600 7,5% zugelegt und der S&P 500 20%. Ich glaube, die Wette hatten wir im Sommer. Und dann haben wir eine Wette vor kurzem gehabt.
Muss man ja sagen, natürlich waren es die Technologiewerte, die vor allem dann eben Amerika weiter gepusht haben. Ja. Und in Europa konnte ja auch das Rettungsprogramm noch nicht wirken, weil es ja jetzt gerade erst nach dem ganzen politischen Widerstand aus Ungarn und Polen überhaupt erst beschlossen werden konnte. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, die einfach verzögert hat.
Na gut, in Amerika ist das Rettungsprogramm jetzt auch erst gekommen.
Es waren halt die Corona-Gewinner letztendlich, die großen Tech-Konzerne, Amazon, Apple, Google, Facebook, alle, die ja quasi mehr oder weniger profitiert haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Also Amazon, der natürlich der ganz große Gewinner. Aber die Tech-Werte
insgesamt. Die Pandemie ist für die hergestellt worden. Die Pandemie ist für Amazon gemacht.
Und die Tech-Werte haben wir, die Big Five, haben ja einfach den S&P 500 vor allem maßgeblich dann noch beflügelt. Das ist stimmt. Ja ganz klar.
Das haben wir aber auch dieses Jahr gelernt. Man kann eine wahnsinnige Krise haben, wenn man aber im Portfolio Problemlöser für die Krise hat, dann kann man damit gut gewinnen. Und das ist ja insgesamt immer die Idee. Jeder, der sich selbstständig machen will, wird irgendwas feststellen, was er ungenügend findet. Im Alltag sieht er irgendwas und denkt sich so, oh, das könnte aber besser funktionieren oder das. Und dann muss man nur dieses Problem, was man wahrgenommen hat, versuchen zu lösen mit einer Geschäftsidee. Und dann hat man vielleicht das Glück, genauso reich zu werden wie viele andere Entrepreneure. Und dummerweise sitzen die Problemlöser hauptsächlich derzeit in Amerika. Wir haben ein paar, du hast einen angesprochen, BioNTech, glücklicherweise auch in Deutschland. Und man kann nur hoffen, dass Europa jetzt auch mehr solche Entrepreneure hat. Und vielleicht sind wir jetzt die, der Kontinent, der kluge Menschen anzieht und wo auch sich Menschen niederlassen.
Aber vielleicht haben wir wirklich mehr, als wir denken, weil das eben BioNTech-Beispiel zeigt ja, dass es eben auf die Versteckten sind, die dann irgendwann ihre Stunde bekommen. Weil ich meine, wir haben ja wirklich jahrelang diesen Abgesang gehabt, dass sozusagen man gesagt hat, ja, BioNTech gibt es ja nicht mehr in Deutschland. Wir waren einst die Apotheke der Welt.
BioNTech ist in Amerika an die Börse gegangen. Das ist nur zur Information.
Aber weil der deutsche Markt ist halt einfach nicht würdig, weil man dafür keine Investoren in Deutschland findet, bis auf Dietmar Hopp, der Gottvater der Investoren. Nein, ich meine, und die Strüngmann-Brüder, das sind die einzigen, die groß investiert haben und an der Börse konnte man damit keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken. Das wird in Zukunft sicherlich auch wieder anders sein, aber insgesamt sind halt die Deutschen leider noch nicht so risikoaffin, dass sie einfach in solche Dinge investieren, aber da ändert sich ja momentan auch sehr viel. Da bin ich auch hoffnungsvoll, dass wir auch in Deutschland wieder mal ein bisschen mehr Börsengänge auch von interessanten und natürlich auch riskanten Geschäftsmodellen bekommen werden.
Die zweite Sache, die wir hatten, China und der Westen, die war aus dem November und das ist jetzt eine relativ kurzfristige Wette gewesen. Und da hatte ich ja gesagt, China darf nicht siegen. Das war mehr Wunsch und es ist leider nicht so gekommen. Wir haben MSCI All Country World gegen den CSI 300. Das ist ja der Benchmark-Index aus China genommen. Und der MSCI All Country World 0,7 seither. Und der chinesische Index 1,4. Ist jetzt eine Tagesbewegung, die das Ganze verändert. Aber gut, so soll es sein. Der Punkt geht an Dietmar.
Ich habe ja wirklich sehr viele China-Aktien, vor allem digitale. Ich habe also mein China-Portfolio bei den Aktien besteht aus den Digitalunternehmen sowohl aus den großen, aber ich habe mir im Laufe des Jahres auch so, da gibt es ja diese neuen, die dann da hochkamen, Pinduoduo, Meituan, wie sie alle heißen, ich kann den
Namen. Meituan?
Ja.
Was machen die?
Das sind auch, ehrlich gesagt,
machen was mit Technik.
Alles Internet, muss man sich mal
anschauen.
Ja.
Irgendwas mit Internet, das ist genau. Gut.
Und dann ja die Solarunternehmen natürlich, ja, Wind und so weiter. Das ist
aber Nio hast du noch nicht, oder? Diesen Nio-Hype, der ist an dir auch, aber du hast BYD Nio dafür.
Hab ich habe BYD.
Ja, und die hast du schon 100 Jahre.
Die habe ich schon länger, ja.
Und die haben auch jahrelang nichts gemacht. Dieses Jahr sind die ja wirklich explodiert. Wahnsinn.
Die haben auch noch eine Zukunft vor sich. Ich habe nicht NIO, aber ich habe NIU. Gibt es nämlich auch. Ja. Die machen Elektroroller. Ja.
Ja.
Okay. Das ist ja gerade für den asiatischen Markt natürlich sehr interessant. Wäre schon mal ein
die
Teil.
Machen nicht mehr Mie.
Die stinken nicht mehr, sondern es sind einfach kleine, günstige Elektroroller.
Okay.
So, also, aber ich. Wir können ja wieder über Einzelaktien im neuen Jahr reden und da mal ein bisschen intensiver auch wieder Einzelwerte vorstellen.
Und auch da sagen wir, es sind nur Ideen, es sind, das müssen wir immer wieder,
der Disclaimer,
es sind Ideen und ihr handelt auf euer eigenes Risiko, auf eure eigene Gefahr und ihr habt hier was gehört und findet das vielleicht spannend und guckt euch das an, aber es ist keine Empfehlung.
Ja, das gilt für Einzelaktien, das gilt aber auch für Gesamtmärkte, das gilt für Rauf- und Runterbewegungen und für positive wie negative Einschätzungen. Ja. Das wäre hier keine.
Wenn es so eine rote Krawatte wie der Defner kauft, macht das auch auf eigenes Risiko, dass er dann möglicherweise eine andere Zielgruppe hat.
Welche Zielgruppe soll das sein?
Weiß ich nicht.
Weihnachtskrawatte.
Ist das die Weihnachtskrawatte? Ja. Hast du immer rot in der Weihnachtswoche?
Rot ist doch gut.
Das sieht gut aus.
Weihnachtsfarbe, ja. Und auch der Weihnachtsmann.
Stellen wir noch ein Bild rein, wie der Dietmar hier mit Krawatte. Ich habe schon was an.
Wir
was
kommen ja gleich noch zu.
Ganz genau.
Wir
müssen ja zwischendrin vielleicht mal einen Cliffhanger machen, damit die Leute nicht denken, jetzt kann ich aber auch aufhören.
Auferstanden aus Ruinen, der alte Chapitz, ja.
Okay, das ist jetzt der Cliffhanger.
Was auch immer. Heute lässt er mal wieder ein Ossi raushängen. Ne? Ja. Aber was da genau dahinter steckt, das werden wir euch später erzählen.
So, wir hatten übrigens letzte Woche hat uns Diana geschrieben und Diana aus Dresden und sie fand unsere landsmannschaftlichen Einschwünge hier nicht so passend. Wir sollten uns besser auf Aktien als auf Mundart verlegen.
Das sieht immer jeder ein bisschen anders. Ne? Wir machen es ja nicht so häufig. Ja?
Wir machen es auch nicht, das soll auch nicht lustig machen sein, sondern es ist einfach nur die Vielfalt Deutschlands.
Ich spreche auch manchmal Fränkisch. Also Fränkisch klingt auch nicht besser als Fettsächsisch. Hör ich mal.
Okay.
Auch wenn es die Sprache des künftigen Kanzlers ist. Vielleicht.
Stimmt, wir haben nächstes Jahr Wahljahr.
Ja,
das wird ein spannendes Jahr.
Ja.
Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie Währung, Bitcoin, Gold. Wir hatten ja zwei Währungswetten.
Oh, jetzt kommt die Stunde des
Nein, Überhaupt, du hast eine davon auch gewonnen. Das eine Wette,
also die Währungswetten.
Währungswetten, ja, okay. Hatten ja, eine gut. Franken, ja, genau. 1,10, die habe ich knapp gewonnen, 1,08 ist es geworden, 1,08 irgendwas, das ist okay. Und wir hatten diese Wette, dass der Dietmar sagt, der Euro, der wird voll durchstarten. Ich sage so, doch nicht für diese Währungsunion, die irgendwie dahin kreucht. Aber kreuchende Währungsunionen können auch mal was können. Mhm. Zumal dann, wenn der Dollar wirklich einen Schwächeanfall erleidet, was ich nicht, also das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass der Dollar einen derartigen Schwäche gegenüber allen Währungen, ja, und der Euro ist jetzt bei 1,22. Insofern hat Dietmar die Wette wirklich bravourös gewonnen.
Hat mich,
und
da muss ich sagen, ein bisschen überrascht jetzt zum Jahresende, muss ich sagen.
Das ging, weil, ja, das ging ja wirklich monatelang immer 1,18, 1,19, es passiert ja nie was. Und dann irgendwann machte der Dollar so einen Schwächeanfall. Ich weiß auch überhaupt nicht, was das ausgelöst hat. Das ist mir auch nicht nachvollziehbar. Weder haben die jetzt die Zinsen weiter gesenkt, noch hat irgendwie der Finanzminister oder die neue Finanzministerin gesagt, den Dollar finden wir doof, wir wollen keinen starken Dollar, einen schwachen. Dass der Trump jetzt nicht unbedingt der cleverste ist, das wussten alle schon vorher. Dass er abgewählt ist, hätte man ja denken können, müsste es ja eigentlich nach oben gehen, ging es aber auch nicht. Also diese Dollarschwäche, gut, die haben natürlich ein Doppeldefizit im Handel und als Staatsschulden.
Ja, aber das ist nicht wirklich ganz logisch erklärbar, weil, wie gesagt, die EZB hat ja eigentlich nochmal nachgelegt. Die FED hat nicht nochmal nachgelegt. So, okay, die Amerikaner haben jetzt ein Konjunkturprogramm gemacht, aber das hat ja die EU auch schon gemacht. Also das ist, ja. Aber ich glaube einfach, es ist mal wieder die Zeit letztendlich, dass der Euro auch mal wieder aufholt. Ja. Hm. Vielleicht einfach überfällig, eine überfällige Bewegung. Und nimmt
was ist die Grundlage? Da müssten wir jetzt ja wachsen. Wir wachsen auch nicht schneller als Amerika.
Ja, und ich unsere Anleihen werfen auch keine besseren Zinsen ab.
Also werfen sogar weniger Zinsen jetzt, ab, auch nicht. Ja. Also ich weiß
aber
es nicht,
offenbar vielleicht gehen die aber eher jetzt aus dem amerikanischen Aktienmarkt teilweise raus. Und
das
in
könnte
europäischen
sein.
Aktienmarkt,
das ist eine Idee, dass du sagst, Amerika ist
hoch bewertet. Ja. Und man geht jetzt mal in, eben weil auch der europäische Aktienmarkt und gerade der deutsche zyklischer ist, und sagt, wir wetten auf eine Konjunkturerholung, wer wird profitieren. Das könnte jetzt vielleicht eher Europa und Deutschland sein, eben aber insgesamt Europa. Und dass da vielleicht das ein Aspekt ist. Aber man muss ja wirklich sagen, also Währungsprognosen sind die allerschwierigsten, weil eben so viele Komponenten damit reinspielen, von der Zinspolitik, von der Konjunktur, von der
Psychologie,
Wirtschaftspolitik, auch gerade in Europa mit so vielen verschiedenen Ländern und so weiter. Aber es bleibt spannend.
Ja, auf jeden Fall haben wir jeder einen Punkt bekommen, einen für den Franken, einen für den Euro. Dann Gold. Ach, das war ja ein Goldjahr. Da bin ich auch, auf diese Wette bin ich relativ stolz. Gold stand bei 1500, das war im April. Und 1500, und dann haben wir irgendwie gewettet, und dann habe ich mich hochdrängen lassen auf, naja, wird ein neues Rekord machen. Das alte Rekord war bei 1900 irgendwas. Und dann passiert es glücklicherweise, dass Gold sogar über die 2000er Marke zwischenzeitlich ging auf 2075. Und zwar Anfang August war das. Und insofern,
aber man muss sagen, in der Tat, ja, du hast ja auch absolut verdient, aber ein bisschen überraschend schon, dass Gold jetzt doch wieder so einen Schwächeanfall erlitten hat.
Auch
jetzt wieder bis auf 1800, wo sind wir, 1850 irgendwo in dem Bereich?
Ja, 1860, 1850, 60 so in dem Ding.
Runtergesackt ist, ja, und ich glaube ja, dass die Goldjungs jetzt alle, die sind ja alle in den Bitcoin.
Genau, Teil würde ich sagen, Teil ist Bitcoin. Ja. Das ist die Frage ist halt, ob jetzt Bitcoin Gold in irgendeiner Form als diese Fluchtwährung ersetzt oder ob es es nicht tut. Man sagt ja, die Millennials wären eher dem weniger dem Golde zugetan, sondern eher dem Bitcoin. Wie es auch immer ist. Also ich könnte mir vorstellen, es können beide koexistieren miteinander und ich würde denken, Gold wird auch wieder auf 2000 gehen. Und Bitcoin wird...
Ja, jetzt mal einfach mal den Herrn Holger hochleben lassen, den Herrn Schäpitz, ja, für seine Bitcoin-Prognose. Da muss ich einfach sagen, Chapeau, das hast du wirklich das ganze Jahr über wirklich gut erkannt, dass wir hier einen kommenden Megatrend kriegen. Und das ist in der Tat wirklich, ich konnte es einfach nicht glauben, dass es so steil und so schnell und dann bis sogar bis auf die 20.000 und darüber hinaus nach oben schießt. Aber es ist natürlich, wenn eine spekulative Herde unterwegs ist, dann ist es auch halt irgendwann, dann nährt die Hosse. Das ist beim Bitcoin nicht anders.
Das Angebot ist halt relativ begrenzt. Und wenn dann wirklich ein paar Große kommen und sagen, wir wollen da auch mitmachen. Und mittlerweile ist ja Bitcoin 450 Milliarden die Market Cap. Das ist jetzt ungefähr so groß wie, würde ich sagen, JP Morgan, ein bisschen größer sogar. Und dann, je nachdem, wie man es sich macht, kann man sagen, es ist immer noch günstig, aber es ist halt relativ kleines Asset. Und wenn halt alle reinkommen und dann sagen, da will ich dabei sein, dann kann man, geht es halt relativ schnell nach oben. Und wir haben jetzt 23.000 ungefähr, 24.000 war der Höchststand. Und da habe ich 1, 2, 3, Vier Wetten gewonnen.
Da wollte ich es einfach auch nicht wahrhaben. Das war natürlich, das war auch ein typischer Anlegerfehler. Ich meine, wir machen ja wirklich diese Wetten, sind wirklich auch nur unterstützende Wetten für die Diskussionsthemen, die wir haben. Auch das muss man nochmal sagen. Das sind keine Wetten, die man irgendwie am Kapitalmarkt wirklich nachvollziehen sollte. Nur wenn man jetzt unbedingt die Idee hat. Ja?
Jo.
Aber nicht, weil jetzt hier gewettet wird. Und ich würde viele dieser Wetten niemals am Kapitalmarkt machen. Vor allem nicht die Short-Wetten sozusagen. Ich hätte niemals gegen den Bitcoin am Kapitalmarkt gewettet und wäre da short gegangen, weil da kann man sich wirklich blutige Hände lohnen. Man kann bluten, wenn man irgendwie in fallende Aktienkurse greift, ja. Aber wenn man auf Short geht, auf solche Dinge, die so nach oben schießen, da kann man sich wirklich ruinieren. Das sollte man einfach nicht tun. Und deswegen würde ich niemals gegen Bitcoin wetten. Also das ist genauso wie eine Wette gegen Tesla, die andere Tesla-Bären gemacht haben. Sollte man einfach nicht tun, weil da einfach das Verlustpotenzial unendlich ist, wenn man auf steigende Kurse gegen steigende Kurse wettet, also short geht.
Das haben wir nachher noch. Mein Bitcoin ist dein Tesla, wobei dein Tesla 730% zugelegt hat dieses Jahr und der Bitcoin nur 230 oder so. Ja. Gut, also die Bitcoin-Punkte gehen an mich. Jetzt kommen wir zu Immobilien, die gehen beide an dich. Muss ich auch sagen, Glückwunsch. Hätte ich nie erwartet, hätte aber auch fast kein anderer erwartet. Aber da lag ich wirklich definitiv falsch. Da ging es ja nicht nur darum, am Jahresanfang haben wir ja gewettet, werden die Immobilien, die ja ohnehin schon hoch bewertet sind, werden die nochmal stärker steigen als die Inflation? Das hätte ich mir noch vorstellen können. Aber als dann die Pandemie kam und Leute arbeitslos wurden und wir hatten die größte Rezession seit, hätte ja auch sein können, nicht nur seit 10 Jahren, sondern seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da hätte ich mir nie denken, da hätte ich gedacht, okay, dieser Immobilienboom muss irgendwie dieses Jahr mal eine Delle kriegen und da muss der Markt auch mal 5-10% einbrechen. Und wir haben dann auch gewettet, bricht um mehr als 5% ein. Und der Markt hat, einmal ist er eingebrochen um 0,9% in einem Monat, das war April. Und seitdem geht es wieder hoch und der Markt hat seit Anfang des Jahres, und das ist nur der Durchschnitt, 8,4% haben Immobilien in diesem Jahr gemacht. Und es ist, ja.
Und eine Interpretation ging ja auch noch dahin, dass man gesagt hat, ja, und jetzt in Zeiten des Homeoffice und so weiter werden die Leute und die Städte verlassen, wo sie eben diese Pandemierisiken haben und flüchten raus aufs Land und werden sich da in ihr Homeoffice verkriechen und die Innenstädte und die zentralen teuren Lagen, die stürzen ab und veröden so ungefähr. Also auch das ist nicht passiert. Nee. Das ist sicherlich in ein paar Einzelfällen passiert und sicherlich wird es auch ein Trend sein, der teilweise anhält. Das in Amerika sieht man es, glaube ich, viel stärker, wie man insgesamt aus dem Silicon Valley herausgeht, in andere Staaten auch, wo es günstiger ist und so weiter. Aber ich glaube, dass nach wie vor der Trend auch in den Innenstädten intakt ist. Ich kann aus eigener Erfahrung jetzt noch ein kurzes Beispiel erzählen. Ich habe neulich immer die Wohnung hier in Berlin-Mitte vermietet und es war ein wahnsinniger Andrang. Also ein riesiger Andrang, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Also ich habe die immer alle paar Jahre wird die ja frei und dann vermietet man sie neu und da hast du dann immer. Und diesmal war natürlich Mieten unter den Bedingungen des Mietendeckels, wo du eine halt extrem günstige Miete anbieten musst, aber du machst dir dann auch einen Schattenmietvertrag, wo du sagst, die eigentliche Miete ist die laut Mietpreisbremse legale Miete, die ist deutlich höher als der Mietendeckel. Ich darf aber nur den Mietendeckel verlangen, ja, so ungefähr. Grob vereinfacht, aber das war jetzt auch kein Schnäppchen, aber es waren wirklich, die standen eine Reihe, die wirklich gut Bestverdiener. Ich hatte Leute, die wo einer 300.000 Euro im Jahr netto und brutto verdiente und viele Pärchen, die dann 13.000, 15.000 Euro netto verdient haben, die sich beworben im Monat, ja, andere 300.000 waren im Jahr und wirklich Leute aus Startups, Leute aus von Amazon, 3 zum Beispiel Interessenten alleine von Amazon, ja, auch wirklich sehr gut Verdiener.
Was verdient man da bei Amazon?
Ich kann jetzt hier keine einzelnen zahlen, aber wie gesagt, es war alles in diesen Bereichen, ja.
Okay.
Also das sind die Leute, die jetzt hier Berlin bevölkern, weil
das waren wir
jetzt
nicht ja die Ausfahrer schon, mit dem Auto.
Genau, das waren nicht hier die Fahrer, weil der Kollege Chapitz hat ja in früheren Sendungen hier schon mal die New Economy in Berlin niedergemacht. Das wären alles nur Lieferando, Fahrradfahrer. So ist es beileibe nicht.
Es gibt noch Gutverdiener. Ja. Ich hab's. Ja? Wunderbar.
So.
Also man sieht. da
und dann nach kriegst du wirklich unmoralische Angebote auch. Also ich habe dann wirklich auch so eine Schenkung angeboten bekommen im legalen, steuerfreien Rahmen von bis zu 20.000 Euro. Habe ich aber nicht angenommen. Ne? Als Extraprämie. Ne? So.
Ich schenke ihn 20.000.
Nein, ich habe denjenigen genommen, der mir dann am besten gefallen hat.
Okay.
Ja.
Okay, also das Beispiel aus deiner persönlichen, aus deinem persönlichen Erlebnis. Es scheint bundesweit so zu sein und ja, der Markt geht, läuft und läuft und läuft. Und wir hatten ja letztens auch eine Geschichte, wo wir mal geguckt haben, wie hoch sind mittlerweile die Immobilienkredite. 300.000 Euro müssen Menschen mittlerweile als Kredit aufnehmen. Und dann haben sie auch nur eine 17% oder 16% Finanzierung. Also sie müssen sich immer höher verschulden, um überhaupt diesen Boom mitmachen zu können. Und wenn ich mir überlege, die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, die müsste ich mir jetzt nochmal kaufen, ich könnte es mir nicht mehr leisten. Es wäre einfach vorbei. Und ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so. Und ganz viele hatten gehofft, also auch Kollegen von uns, dass in der Pandemie vielleicht nochmal die Chance existiert, so wie die Börse runtergegangen ist und man nochmal günstig Aktien kaufen könnte, dass man vielleicht nochmal die Chance hat, irgendwo zu einer angesagten Stelle eine Immobilie erwerben zu können. Vergiss es, das Thema ist durch. Das kann sich ein Normalverdiener nicht mehr leisten. Es ist vorbei.
Das ist immer so eine Sache. Es wird immer zu allen Seiten gesagt, dass die Immobilien jetzt viel zu teuer sind und man sich das nicht mehr leisten kann. Und das hat man mir, da, als ich diese Wohnung 2007 gekauft habe, da haben auch alle gesagt, also nee, jetzt kannst du in Berlin keine Wohnung mehr kaufen, das ist ja viel, viel zu teuer. Und dann habe ich auch die Banken damals abgeklappert, da hat mir eine Berliner Commerzbank gesagt, nee, also in der Lage, also ganz schlechte Lage, ja. Das war Berlin-Mitte, also ich meine. Es gibt dann immer diejenigen, die sagen, nee, viel zu teuer, ganz schlechte Lage. Eine Lage entwickelt sich natürlich, ja. Und Preise steigen auch. Aber es ist natürlich kein Selbstläufer. Die größten Krisen sind immer die Immobilienblasen, die platzen. Ich glaube, dass wir noch sehr, sehr weit davon entfernt sind, dass in Deutschland, weil wir müssen es einfach im internationalen Vergleich sehen, wenn wir die Paris, London, Barcelona, was auch immer anschauen, dann sind da ganz, ganz andere Preise, die
aufgerufen werden. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es gehört, der Dietmar sagt euch, für euch wird es leider nichts mehr mit der Immobilie. Dumm gelaufen?
Nein, muss man halt einfach auch mutig sein und nicht immer nur warten, bis die Preise einbrechen. Es gibt Leute, die warten seit Jahren. Ja,
aber mutig sein, wenn du jetzt mittlerweile in Hamburg schon über, also du kommst unter einer Million nicht mehr an die Hütte ran.
Es kommt drauf an, wie groß und die welche Lage.
Nein,
da musst du halt,
deine
Ansprüche nach unten schrauben.
Ansprüche nach unten schrauben. Nein, mittlerweile kriegst du normale Wohnungen in Hamburg, da brauchst du unter einer Million gar nicht mehr anzukommen. Und wer kann jetzt einfach mal sagen, ja, musst du mutig sein, mal eine Million.
Wenn du
Spahn heißt und Gesundheitsminister bist, dann kannst du vielleicht irgendwie dir noch eine Villa für eine Million kaufen und kannst
die
ihn noch.
Kostet 4 Millionen, aber.
Ja, nee, der hat den zweiten jetzt noch gekauft für eine Million dazu und hat dann noch demjenigen, der sie abgekauft hat, noch eine kleine Gehaltserhöhung gegeben. Dann geht das vielleicht. Aber der normale Mensch kann sich in angesagten oder in ordentlichen Lagen nichts mehr holen.
Das kann natürlich nicht jeder am Kurfürstendamm wohnen.
Es geht halt auch nicht im Kurfürstendamm, aber wenn du im weitesten Sinne Mitte nimmst, wenn du im weitesten Sinne jetzt Pankow nimmst, wenn du im weitesten Sinne Prenzlauer Berg nimmst, da kannst du dir als normalsterblicher Mensch
halt in die Lagen gehen, die sich noch entwickeln. Ja? Und es war, wie gesagt, damals
geht
war
halt
Mitte
nach Schönefeld, dann im neuen Flughafen, da gibt es ganz günstige Sachen, na klar, und vielleicht geht es auch nach oben, klar.
Nach oben,
am Flughafen geht es immer nach oben, klar.
Ja, weil vor allem Tesla da in der Nähe ist. Das ist eine andere Geschichte, aber das ist halt einfach, du musst immer da kaufen, wo die Lage noch nicht so entwickelt ist und darauf hoffen und ein gutes Näschen haben, dass sich diese Lage entwickeln wird, ja. Weil wenn du immer die Top-Lage kaufen willst, die ist schon immer teuer gewesen und das wollte ich mit diesem Beispiel nur erzählen. Und eine Million kostet, ja, und da musst du halt einfach mal rechnen, eine Million zu einem Prozent Zinsen ist halt einfach auch leichter finanzierbar als früher 500.000 Euro zu 5% Zinsen. Das muss man halt auch so ein bisschen sehen.
Weißt du, was du allein für Nebenkosten für Kaufnebenkosten hast, wenn du die Millionenhütte kaufst, dann kannst du ja schon alleine
ohne Makler kaufen.
Ja, wenn du dann
so viel zum Immobilienmarkt.
Du musst 120.000 alleine Kaufnebenkosten haben bei der Millionenhütte. Wollte ich nur sagen, muss man auch mitbringen.
Kriegst
du nicht finanziert, außer du hast eine Bank, die jetzt, wo du früher im Aufsichtsrat gesessen hast oder sonst wie das unser Gesundheitsminister getan hat. So, kommen wir zu Immobilien, haben wir Einzeltitel. Jetzt kommt die große Stunde des Defner. Tesla. Da haben wir aber gleich, haben wir eigentlich nur zwei Wetten gehabt. Nämlich Jahresanfang.
Ja, hätte ich dich mal zu mehr Wetten überreden sollen.
$500 Jahresanfang.
Entsprechend der Bitcoin-Wette, Da habe ich mich zu vielen Bitcoin-Wetten, zu hohes Bitcoin-Klumpenrisiko.
Du hast ein Bitcoin-Risiko, genau. Aber $500 hat man, beziehungsweise sind natürlich auf 100, weil es ja keinen Aktiensplit gab. Das haben wir locker geschafft. Oder haben wir nochmal eine Wette Tesla 2000, was jetzt ja 400
sind. Das war dann
schon
ambitioniert.
Das war ambitioniert.
Das war damals ambitioniert.
Und dann haben wir trotzdem noch. Wir sind
genau,
jetzt bei
das wären
600,
jetzt 400. Wir sind jetzt bei 650, 60, naja. Sowas in der Gegend. Ja, die S&P-Aufnahme ist erfolgt. Ja,
ja, und jetzt gibt es keinen Grund mehr, warum sie weiter steigen soll.
Jetzt ist die Luft, glaube ich, auch ein bisschen raus, ja. Ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch wirklich nochmal Teile meiner Tesla-Position, ich habe die deutlich verkleinert. Ja, okay. Ich habe jetzt aber nicht den Fehler gemacht, dass ich sie komplett auflöse. Ich habe immer noch ein paar da liegen, aber das ist jetzt wirklich eine kleinere Position geworden. Die ist jetzt eben nicht mehr in den Top 5. Und da kann es sicherlich auch mal wieder Rücksetzer geben. Also ich finde, alle, die unbedingt Tesla haben wollen, das ist jetzt eher so ein Fall Airbnb, dass man sagt, gut, da muss man wirklich mal Rücksetzer abwarten. Die wird es auch bei
Was
Tesla.
Was würdest du sagen, 500?
Tesla wieder geben.
Was fändest du cool? 500?
Ja. Vielleicht sieht man, ja, die 500 könnte man schon wieder sehen.
500, okay.
Das wären dann umgerechnet 2500.
Das wär schon
2500, das wäre ja auch okay. Noch. Und das kann auch da runtergehen. Ich meine, die kann sich auch immer halbieren und dann wäre sie immer noch klar hoch bewertet. Und so. Apple will jetzt angeblich
auch Auto. Google will Auto. Alle wollen
ja gut,
Auto.
Google ist ja ganz schön weit.
Schon länger, ja.
Mit Waymo, aber sozusagen.
Apple auch. Wer
Apple,
weiß,
wenn ein E-Auto bauen würde, wäre natürlich schon auch eine Konkurrenz, denke mal. Ne? Gibt es ja aber natürlich auch wieder Fantasie für Zulieferer, Batterieanbieter. Gab es auch schon mal das Gerücht, aber das hat sich jetzt nicht so manifestiert, dass dann möglicherweise Apple bei Warte einsteigt. Und das ist möglich. Also es ist, okay. Aber es bleibt spannend in diesem Bereich auf jeden Fall.
Das ist, und man ist auf jeden Fall mit, wenn man den Batteriehersteller hat, also den Schaufelhersteller, ist egal, ob Apple das Rennen macht oder ob Tesla das Rennen macht oder wer es auch immer macht. Wenn ich auf jeden Fall so ein Zulieferer bin, der ein systemrelevantes Teil hat, was die unbedingt brauchen, kann ich sagen.
Oder dann eben die Lithium-Hersteller, ne? Die Lithium-Explorer und die Lithium-Förderer. Ja? Und die haben ja auch schon diese ETFs vorgestellt, die da ganz gut...
Seltene Erden könnte ich auch noch empfehlen.
Seltene Erden ist nochmal ein selteneres Thema, das ist nochmal spezieller. Das ist ja...
Gibt es aber auch ein ETF von
Ja, ja, aber das ist jetzt nicht nur E-Auto. Das braucht man natürlich im E-Auto auch, aber das braucht man. Aber seltene Erden ist nochmal...
Brauchst du beim Handy, brauchst du ganz vielen Sachen, brauchst du seltene Erden.
Das ist aber ein sehr spezielles Thema. Ja?
Ja,
da gab es auch schon mal einen Riesenhype und einen Riesenabsturz. Ja.
Dann wird es immer wieder so...
Aber
so
könnte man auch...
Ist auf jeden Fall ein Thema, was man sich mal angucken könnte. Gut, dann haben wir noch als eine Wette, über die ich mich ärgere, dass ich die verloren habe, nämlich Delivery Hero. Die war ja lange Zeit dann auch, ist ja zu 104 in den DAX gekommen und ist dann auch... richtig abgestürzt bis unter 90.
Ich habe mich eher geärgert, dass ich die Wette gemacht habe damals. Also
und ich habe mich geärgert, dass ich diese Wette ist einfach, das ist eine, wo ich sage, da lag ich nicht falsch, da bin ich einfach, das sage ich, das ist künstlich aufgepumpt. Da
ja,
ist
gut,
jetzt
das ist jetzt halt Corona.
In Amerika an die Börse gegangen, die haben irgendeine Bewertung jenseits von Gut und Böse.
Ich meine, Delivery Hero ist halt einfach ein Corona-Gewinner. So.
Ja.
Und das ist DoorDash genauso und das ist natürlich ein Riesenhype. Und wie gesagt, ich habe auch gesagt, ich würde da nicht investieren. Aber habe mir schon gedacht, dass es da weitergehen könnte, war mir aber eben nicht so sicher und weil wir wetten wollten zu dem Thema. Finde aber trotzdem gut, dass wir eigentlich auch mal ein reinreisiges Internetunternehmen im DAX haben, dass wir zeigen, wir haben sowas auch in Deutschland. Da hat der Kollege auch immer rumgejammert, dass es sowas in Deutschland nicht gibt. Es gibt es eben doch in Deutschland und ja.
Das ist doch kein tolles Unternehmen.
Wird sich zeigen.
Das ist doch Delivery Hero, ist ja kein Technologieunternehmen. Die können, das Einzige, was sie
das
machen.
Ist natürlich ein Technologieunternehmen.
Yeah. Die haben überhaupt keine Skalierung groß. Das Einzige, was sie machen können, sie können nur den Konkurrenten an dem Markt, wo sie sind, aufkaufen und versuchen, dem Restaurant, von dem sie liefern, irgendwie die doppelte Marge abzupressen. Wunderbares Geschäftsmodell. Es gefällt mir. Das ist Economics, wo du A, auf Basis von armen Ausfahrern deine Kohle machst und B, wo du versuchst, irgendwie Restaurants zu erpressen. Geiles Geschäftsmodell, gefällt mir. Aber ich würde sagen, das ist kein Geschäftsmodell.
Du hilfst den Restaurants, dass sie liefern können? Natürlich. Jeder ist doch freigestellt in Deutschland, kann doch jeder seinen eigenen Lieferdienst machen. Aber für viele Restaurants rentiert sich das nicht, dass sie extra einen Mann einstellen, der die Tom Kagei-Suppe ausfährt, sondern die nutzen halt die Dienste eines Lieferdienstes. Das ist doch legitim.
Ja. Dass dann der Mensch immer mehr abnimmt da dir, 30% für das, was er liefert. Aber nicht der Mensch, der es liefert, der kriegt ja nur irgendwie einen Mindestlohn, wenn überhaupt. Sondern die Plattform kriegt irgendwie 30% vom Essenspreis. Wieso denn das?
Ja, weil sie Käufer und Verkäufer zusammenbringt. Das ist ganz einfach.
So eine 30%, das nimmt selbst Apple in ihrem iStore, in dem Shop nicht. Gut, aber gut, wenn du diese Steuer für gerechtfertigt hältst. Ich finde dieses Geschäftsmodell nicht so toll. Ich finde auch die Aktie nicht so toll. Aber nichtsdestotrotz, du hast die Wette gewonnen. Punkt für dich. 118 notiert sie. 104.
Und da muss man gewettet. Ja vielleicht an der Stelle nochmal erinnern, wen Deliver Hero im DAX ersetzt hat. Das war nämlich Wirecard. Damals haben wir ja keine Wette gemacht. Wirecard waren wir uns ja Gott sei Dank schon immer einig. Ja, von Anfang an, schon früher, dass wir gesagt haben, da trauen wir dem Braten nicht. Und genauso ist es gekommen. Und das war natürlich auch eines der ganz, ganz großen Themen dieses Jahres. Eine der größten Pleiten, die Deutschland jemals gesehen hat und sicherlich der größte Bilanzbetrug.
Da haben wir auch drüber geredet. Wohl als Wirecard die Probleme waren, saßen wir im Porsche mit dem Sommerfeld und haben den Porsche Taycan gefeiert. Da erinnere ich mich auch noch dran und waren eine Woche später dann.
Ja, da konnte man noch, gab es immer noch genug zu besprechen.
Das
wir mussten ja auch den Taycan Probe
das
fahren.
Ist ja, auf jeden Fall. Und mussten ja die Konkurrenz von Tesla beobachten und das haben wir getan. Und
der Einzige, der den hohen Ansprüchen des Herrn Sommerfeld
bisher als deutsches Auto.
Als deutsches Auto, als Nicht-Tesla.
Als Nicht-Tesla, stimmt. Gut, dann hatten wir eine Wette, da muss ich sagen, da lag ich völlig daneben. Palantir, das war eine Wette, das Unternehmen war ja, das war ja dieses Big Data Unternehmen. Du hast als Unternehmen ganz viele unstrukturierte Daten, die nicht irgendwie in der Datenbank schön sortiert sind, sondern irgendwo anfallen. Und dann holst du dir Palantir ins Haus und die implementieren eine Software bei dir. Das dauert zwar über 3 Jahre, aber die kriegen das irgendwie hin. Und meine Idee war, das dauert so lang, das ist nicht skalierbar und sonst wie weiter. Und anscheinend haben die das jetzt so hingekriegt, dass es doch schneller geht, dass sie doch immer mehr Kunden finden. Und da muss man sagen, sie war lange bei 10 und ich dachte schon, ja, die Wette habe ich gewonnen. Aber leider irgendwann, Ende Oktober, explodierte sie und jetzt haben wir sie bei fast 30. Und da muss man sagen,
ist der Kollege Chapitz zum Palantir jünger geworden und hat Jubelartikel geschrieben.
Ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich dem nachgegangen bin. Das ist kein Jubelartikel. Weißt du, ich bin derjenige, der versucht, die Sache zu ergründen und sich zu fragen. Ja. Und ich habe mir vorher ein Bild gemacht und gefragt, warum ist Palantir meines Erachtens kein Unternehmen, was ich kaufen würde. Und dann war es das politische Risiko, weil Peter Thiel dabei war und die viele Government-Aufträge in Amerika hatten und ich dachte, wenn es einen Machtwechsel in Amerika gibt, dann ist es möglicherweise nicht mehr das Unternehmen, was man haben will. Dann waren ja noch so fragwürdige Sachen mit Flüchtlingssachen, die sie gemacht haben, wo sie da beteiligt waren, als die Kinder von den Eltern separiert worden sind an der mexikanischen Grenze und so weiter. Es gab da viele Sachen, die nicht so doll waren bei dem Unternehmen und ich dachte, okay, würde ich jetzt nicht so haben wollen. Aber anscheinend ist das Businessmodell oder das ist doch so doll und es ist vielleicht doch skalierbarer und sonst wie. Und dann haben wir halt das recherchiert, haben Menschen gefunden, die uns versucht haben, das zu erklären und dann haben wir das aufgeschrieben. Das ist alles. Ja. Das war kein
Auf jeden Fall ein lesenswerter Artikel.
Das ja, war nur eine Frage, dem nachzugehen.
Und ich bin kein Ideologe,
der irgendwie sagt...
Eine Jubelüberschrift, ja?
Das war der Goldstandard der Daten.
Ja. Genau. Aber das war ein Zitat des Herrn Thomas Rappold, so den ich ja schon zum Börsengang von Palantir in meiner Sendung hatte und weshalb ich damals ja schon auch, wir haben ja dann das Thema auch kurz nach dem IPO gemacht und weil Palantir ja damals ein Direktlisting gemacht hat, war dann der Hype auch nicht so groß am Anfang wie bei Airbnb zum Beispiel. Und natürlich, weil viele diese Bedenken hatten, die du hattest und weil für viele eben Palantir eher eine Blackbox ist, in die man eben nicht so gut reinschauen kann. Deswegen war das halt einfach eine Chance, eine Aktie, ich habe die damals ja unter $10 auch gekauft, relativ günstig zu bekommen am Markt, ohne dass er halt gleich hochgechest wurde und quasi eigentlich auf Ausgabepreisniveau mehr oder weniger, es gab keinen Ausgabepreis. Preis,
konnte
hat sich
Wochen konnte man die handeln oder die zu dem günstigen Preis. Und dann auf einmal
schoss sie hoch. Und wir haben ja das letzte Mal drüber auf die Hörerfragen geantwortet, was könnte die noch machen und haben ja da Thomas Rappold nochmal zitiert, dass da 100 Milliarden Dollar an
was
Marktkapitalisierung
eine Verdopplung nochmal wäre, das
durchaus,
wäre
durchaus
60 Dollar.
Wären. Sie haben jetzt auch einen Konkurrenten nochmal an der Börse bekommen übrigens. Der auch in Aliens Geschäftsmodell pflegt und auch wirklich Palantir da ein bisschen angreifen will, C3 AI, also C3 AI, von einem sehr bekannten Gründer, nämlich Tom Siebel, der Siebel Systems gegründet hatte, das er dann später an Oracle verkauft hat. Und da glauben auch manche, dass das auch eine Aktie wäre. Da habe ich mir auch ein paar Stück geholt, aber die ist jetzt auch schon wieder, ich bin da sehr spät erst eingestiegen, jetzt die letzten Tage erst auf auf hohem Niveau. Ja.
Das Kürzel ist AI. Ich meine, besseres Börsenkürzel kannst du nicht haben. Das Börsenkürzel ist AI. Und sie ist gestartet zu 40 und ist jetzt bei 170.
Genau, 42 Dollar war der Ausgabepreis. Dann hat sie auch wieder die 100% am ersten Tag, was einfach so für ein IPO momentan 170. eigentlich. Also unter 100% am ersten Tag darfst du es nicht machen. Ja, dann bist
Doch,
du
es gab einen, der es gemacht hat, nämlich Wish. Das war dieser Schrottonkel, der nur den Schrott verkauft. Wish, das ist ja dieses Geschäftsmodell, irgendwelcher China-Tant wird billig an Menschen verkauft, sei es nicht so 10 Fieberthermometer für 5 Euro.
Ja gut, da gibt es sicherlich noch viele in diesem... Ja,
die haben es nicht geschafft, die sind unter dem Ausgabekurs
gekommen. Haben zu hoch gepreist.
Waren zu hoch gepreist, die dachten, den Hype machen wir mit. Und dann gab es ja noch die Roadblocks oder wie sie hießen, so ein Spielehersteller, und die haben abgesagt. Aber weißt du, warum die abgesagt haben? Weil die gedacht haben, ey, wenn ich hier noch ein paar Wochen warte, dann verkaufe ich das Ding zum dreifachen Preis. Und es war nicht, weil es irgendwie schlechtes Börsenumfeld war, sondern weil sie einfach diesen Hype noch nicht eingepreist hatten und weil sie wahrscheinlich mit ihren Investmentbanken das noch nicht durchgesprochen hatten, was man jetzt nehmen könnte. Und
also auch das war typisch für dieses Jahr, vor allem in Amerika, ein absolutes IPO-Boom-Jahr, in Deutschland überhaupt nicht.
Die meisten IPOs, also das höchste Volumen aller Zeiten, wir haben 2014 war es bisher und das haben wir jetzt übertroffen, was auch daran liegt, dass die Aktien insgesamt hoch bewertet sind. Also wir hatten in den 99er, 2000er Jahren viel mehr Börsengänge, aber die hatten halt wesentlich kleinere Volumen. Da gab es ja auch noch kein Billionenunternehmen oder 2 Billionen Unternehmen. Da waren die alle, das größte Unternehmen war damals Exxon mit 300 Milliarden oder so. Aber das war alles eine kleinere Nummer und deswegen,
Aber trotzdem ist das, was viele eben ans Jahr 99 erinnert, ja, und da wird dann bei CNBC immer eingespielt. Come on, let's party like it's 1999.
Genau.
Prince, war das damals? Damals noch Prince?
Ja, Prince.
The artist formerly known as Prince. Ja. Und das war halt dann eigentlich so dieses,
dieses Gefühl, das party typische, like it's 1999.
Nein, alles geht, New Economy, es
Anything
gibt überhaupt
goes,
keine Wachstumsgrenzen mehr.
Ja. The sky is the limit.
The limit und überhaupt, es gibt neue Regeln und so weiter. Das ist die New Economy. Alle alten Wirtschaftsregeln sind über Bord geworfen.
Die Eltern unter uns werden sich erinnern.
Ja.
Da kommt der Spruch wieder.
Ja, und deswegen fühlten sich viele erinnert an das Ende dieses Booms damals. Mhm. Das war das letzte gute Jahr noch, ja. Als ich damals an Weihnachten zu Hause bei meinem Opa am Tisch war und gesagt, nächstes Jahr werde ich Millionär, aber von wegen.
Hast du ihm gesagt?
Ja, habe ich gesagt, ja. Und dann hat mein weißer Opa gesagt, ja. Schauen wir mal.
Dies Jahr ist nichts mit Opa.
Mein Opa ist dann mit 100 Jahren dann doch verstorben, aber er hat immerhin ein sehr hohes Alter erreicht. Ja.
Hat er dich als anstrebe. Millionär noch erlebt?
Ja?
Konnte noch erleben,
das
wie klein Dietmar Millionär war?
Ja, aber das ist auch nicht wichtig.
Ach so.
Ja.
Gut. Gut, kommen wir noch zu den weiteren Wetten, bevor wir uns jetzt hier ins Philosophische irgendwie abgleiten. Wir hatten noch zwei VW-Wetten, da hat jeder eine gewonnen. Einmal VW-Chef Herbert Diess hat es uns ja angetan. Der war ja der erste Gast, den wir jemals hatten im Podcast. Bisher haben wir immer gedacht, wir sind uns selber gut genug. Und irgendwann kam dann der Diess, haben wir gesagt, na gut, nehmen wir mal einen rein.
VW-Chef, okay.
Ja, da können wir
größte
mal machen.
Größte Autohersteller
der
Welt, okay.
Genau. Ja. Und seitdem haben wir auch Gäste, was ja viele auch wünschen, dass wir das im neuen Jahr machen sollten. Werden wir auch tun. Und dann seitdem haben wir ein besonderes Verhältnis zu Herbert Diess. Und einmal gab es die Wette, ob er am Jahresende noch Vorstand ist. Die hast du gewonnen, er ist es. Und die zweite Wette war, ob der Vertrag über 2023 verlängert wird. Das hat er nicht geschafft. Man hat sich so einen komischen Agreement geschaffen, so stärkt den Rücken. Und man hat ihm gesagt, du darfst deine ganzen Kumpels hier als Vorstände einsetzen. Das war dann auch ihm genug, weil die auf der Gewerkschaftsseite nicht so angesagt waren. Insofern trotzdem...
Darüber habe ich auch mit dem Ferdinand Dudenhöfer, dem Autopapst in Deutschland, in der Börse am Abend gesprochen. Das Video kann man sich auch bei Welt.de noch ansehen. Sehr interessante Einschätzung, weil der hat gesagt, das war ein absoluter Sieg für Diess auf allen Ebenen. Und er hat halt da klug gepokert. Er hat diese Vertragsverlängerung da noch mit eingebracht an Forderungen. Er musste ja auch dem Osterloh was geben, ja, und auf das hat er dann verzichtet und dafür hat er seine anderen Forderungen durchgebracht. Das war halt ein großes Pokern, wo man dann einfach nehmen und geben. Aber Dudenhöfer sagt natürlich auch immer, da habe ich ihn auch nach der VW-Aktie gefragt, aber er ist so grundsätzlich einfach skeptisch bei so einem Unternehmen, wo die Mitbestimmung so stark ist, ja, und dass man da Sparziele erreicht und Aber man muss sagen, dass nach dieser Einigung ist die VW-Aktie dann richtig abgegangen und kräftig zugelegt.
Nein, doch. Richtig, ja. Es gab mal einen Tag 8%.
8% am einen Tag nach der Einigung. Am nächsten Tag gab es nochmal, glaube ich, 5% obendrauf. Jetzt ist sie wieder in der Furcht vor mutierten Virus wieder ein bisschen abgeschmiert. Aber
VW minus 15,1, Tesla plus 730. Ja, ich meine, mehr muss ich nicht erzählen. Und wenn du siehst, wie viele Autos der eine und der andere verkauft, da habe ich übrigens auch eine Wette gewonnen. Eine Tesla-Wette habe ich gewonnen, die 380.000, die haben wir ganz vergessen. Die Autos hatten wir noch gewettet und es waren gar nicht 380.000 im letzten Jahr. Also man sieht, man kann auch das mit verfehlten Zielen, ne, die haben wir gewettet, aber die Wette ist ja erst aufgelöst worden im Januar. Die konnten wir ja noch nicht auflösen, weil wir noch nicht wussten, dass wie viele Autos er verkauft hat, der gute Mann.
Ja, diesmal nehmen wir keine Wetten mehr mit ins nächste Jahr, das macht keinen Sinn.
Müssen wir aber machen auch. Wir hätten noch eine Wette, wir haben noch zwei Wetten.
Ja, aber die werden dann beerdigt. Ja.
Erding?
Ja, das macht doch keinen Sinn mehr.
Gut, wir hatten noch zwei Wetten, die eine aus dem alten Jahr, wer wird deutscher Fußballmeister? Da hast du gewonnen, Bayern München hattest du ja gewettet, okay. Und dann hatten wir noch eine Wette.
Sagen wir jetzt einfach nichts dazu, nicht, dass wir uns wieder unbeliebt machen.
Wir dürfen hier nichts sagen zu Fußball.
Dürfen wir nichts mehr sagen, ja.
Zumal die Schalke 04-Anleihe, es gibt eine Schalke 04-Anleihe und die hat einen höheren Zins als das Gründungsdatum des Vereins, nämlich höher als 19,04. Die hat 19,3 oder 19,4. Also wenn eine Anleihe kaufen möchte, die fast 20% abwirft, würde ich sagen, Glückwunsch, Freunde. Schalke 04 hat eine Laufzeit bis 2023. Also man muss jetzt, kann noch 2 Jahre zittern. Und wenn man sie zurückbezahlt kommt, hat man natürlich nur die notiert natürlich jetzt weit unterm Ausgabepreis. Aber wenn sie zurückgezahlt würde, dann hätte man eine jährliche Rendite von 20%. Schalke 04. Boah. Und es gibt 2 Schalke-Anleihen, eine andere, die hat sogar noch mehr. Also ihr seht, man kann auch noch im Anleihenmarkt.
Das ist nur eine Idee.
Nein, das ist keine, ich will ja niemand. Also Schalke,
ist meine Idee.
Wie die gespielt haben. Also wirklich, die haben ja nochmal die Chance, jetzt im Pokal was zu reißen. Aber ehrlich, dass sie da unten stehen, das hat einen Grund. Die sind Letzter in der Bundesliga und das hat einen Grund.
Aber gehen die pleite?
Das könnten sie nicht. Also ich würde die Anleihe, würde ich pleite
gehen. Da gibt es doch bestimmt wieder irgendeinen Investor, der da einspringt.
Kein Tönnies, nein. Ja? Tönnies hat sich verabschiedet, gibt es nicht. Gazprom ist, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung.
Du meinst, sie haben alles an unseriösen Investoren abgekrasst. Ja, da kommt schon irgendeiner.
Meinst du?
Also ein Fußball-Traditionsverein, da gibt es immer wieder nochmal einen reichen Kumpel.
Ja, aber da sagst du doch, du willst doch die Anleihenhalter nicht noch ausbezahlen. Du sagst dann, die lassen wir, da machen wir so eine Teilinsolvenz, die lässt du kaputt gehen.
Aber das ist vielleicht schwierig bei so einem Bundesliga-Verein.
Willst du wirklich sagen, die
20%? Meinst du, kannst den einfach so.
Du willst sie mitnehmen, die 20%?
Ich weiß nicht, wie da die Regularien sind. Darf der dann weiter in der Liga spielen, wenn er pleite ist?
Das ist eine gute Frage.
Also, sollte man sich mit, bevor man diese Anleihe kauft, aus Gier, würde ich mich mit solchen Regularien schon beschäftigen. Wie leicht ist es da einfach.
Und kann man die Anleihe kaputt
Insolvenz
machen, ohne insolvent zu sein? Also, kann man vielleicht, ist es auch irgendwie ein komisches Insolvenzverfahren, dass du gar nicht insolvent bist und trotzdem die Anleihe nicht zahlen musst?
Du trost den Anleihegläubigern mit Insolvenz, sagst, wenn ihr nicht einwilligt.
Verzicht, Verzicht einwilligt.
Ja, das ist
wahrscheinlich
das speziell.
Die ganzen
also
Fans aus der Südkurve wirklich, oder Nordkurve, ich weiß gar nicht, was sie für eine Kurve da haben.
Die liegen da alle zusammen, genau.
Ja. Gut, und eine Sache, da bin ich jetzt ganz stolz noch drauf, Kartellverfahren gegen Tech, das ist ja das große Thema, was auch 2021 sein wird.
Ja.
Da war ja die Frage, ob es da ein Kartellverfahren gibt, mittlerweile gegen ganz viele, bis auf Apple, glaube ich, gegen alle. Facebook, Google, Amazon auch. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert da 2021? Aber selbst wenn was zerschlagen wird, könnte ich mir vorstellen. Und es gab damals ja, als Rockefeller zerschlagen worden ist, in 34 Einzelunternehmen, war der Rockefeller danach sogar noch reicher. Er hatte natürlich nicht mehr so viel Macht über den ganzen Laden, aber er war reicher geldlich. Und ich weiß nicht, was der Zuckerberg von Typ ist, ob der jetzt mehr auf Geld steht oder mehr auf Macht. Ich würde eher denken, er ist so ein Machtmensch, aber ich weiß es nicht.
Und entsprechend, wenn er auf Geld stehen würde, könnte er jetzt einfach seine Facebook-Aktien verkaufen und sagen, okay, ich gehe jetzt auf, Inseln hat er ja auch schon, ja. Geht's auf meine Insel und das geht's doch all den Leuten geht's nicht mehr um Geld letztendlich, weil ich meine, du willst gestalten und willst irgendwie, glaube ich, willst etwas bewirken und willst irgendwie die Welt verändern auch.
Und wenn sie in Myanmar die Leute die Köpfe einschlagen wegen meines Service, sage ich, Mensch, habe ich auch was gestaltet.
Welches Service?
Wegen des Facebook-Service, weil die dagegen, weil die da irgendwelche falsch melden.
Also
du solltest dir
Social Myanmar,
Dilemma mal angucken. Guck dir Social Dilemma mal an, das ist
wegen
ein cooles.
Vielfältiger Gründe, die Menschen die Köpfe ein, ja.
Aber
also das ist,
wir sollten auf jeden Fall mal über diesen Social Dilemma.
Wieder diesen Eindruck zu erwecken, dass Facebook ist jetzt schuld, dass an Myanmar ist.
Das ist zumindest, hat zumindest Öl ins Feuer gegossen. Sagen wir es mal so. Vielleicht würde ich mich da
korrigieren. Ich glaube, also diese Minderheiten und Auseinandersetzungen sind ganz schlimm in Myanmar, die es schon ganz lange gibt, ja. Schon viel, viel länger, als es überhaupt Facebook gibt, ja.
Aber auch in Indien gibt es solche Sachen. Ja, aber wir sollten das mal, wir konnten es, vielleicht Rassismus guckst du dir das Wochenende über die Feiertage
Antisemitismus
mal. Social Dilemma. Guck dir mal Social Dilemma an, wenn wir diskutieren ja, mal drüber. Ja. Was hältst du davon? Wenn wir mal Social Dilemma angucken, im nächsten Jahr mal drüber diskutieren. Da haben auch viele gefragt bei uns. Ja. Da ist nämlich auch, wird auch diskutiert, ob Social Media wirklich so gefährlich ist wie.
Aber ich sag nur, es gab es zu allen Zeiten. Es gibt immer Rufmord und was auch immer, ganz schlimme Dinge, die passiert sind. Und da natürlich hat mit einem Internet man einen anderen Hebel, ist ja klar. Mhm. Ja, eine andere Verbreitung, aber. So.
Jetzt wollen wir ein bisschen weihnachtlich. Wir müssen jetzt enden. Das war jetzt wirklich nicht sehr weihnachtlich. Ja, genau. Willst du vielleicht nochmal singen? Vielleicht zum Schluss?
Nein.
Nicht?
Ich habe nichts vorbereitet.
Aber ich würde sagen, ich sage auf jeden Fall vielen Dank bei allen, bei euch, bei
Ihnen. Sind wir wirklich durch? Ja, wir müssen jetzt mal auflösen erstmal.
Ach, stimmt.
Ja.
Ich wollte jetzt hier schon das Schluss.
Weil du jetzt zu deiner Weihnachtsansprache übergehst.
So, ja. Ach so, ich zähle mal durch. Also ich habe gezählt in meiner Excel-Tabelle und danach hat Dietmar 19 Punkte und ich habe nur 18 Punkte. Also ich habe mit einem Punkt gewonnen. Ich sage Glückwunsch, lieber Dietmar.
Das ist für mich jetzt einfach kein Sieg in dem Sinn, sondern ich finde, das ist jetzt ein Unentschieden, ja, finde ich. Ja.
Das gefühlt sehr freundlich von dir.
Ja, ist es ein Unentschieden und ich finde, das ist das, was das Jahr am besten widerspiegelt. Ja. Das, und ich finde, was diesen Podcast widerspiegelt, dass wir hier unterschiedliche Meinungen vertreten, mal hat der, recht. Und das besser, finde ich, könnte es gar nicht ausgehen, als dass man sagt, es ist irgendwie pari und an der Börse hat halt der eine mal und Costolani sagte, ich habe in 51% der Fälle habe ich recht behalten und in 49% aber lag ich
50
falsch.
50 plus 1 hat er gesagt, das reicht schon.
Man muss ja, gar 50 nicht plus 1 ist 51, oder?
Nee. Wenn du 100 Millionen Aktien kaufst und hast 50%, dann hast
aber
du.
Aber 50 plus 1 ist doch 51, oder?
Achso, wenn du jetzt.
Achso, du meinst 50% unter eine Aktie.
50% muss ich richtig liegen und einmal noch. Und ob das jetzt ja, 51% sind oder nicht, ist egal.
Ich kenne den Ausspruch mit 51%. Ja, ist ja egal. Aber du musst einfach in der Mehrheit der Fälle musst du richtig liegen.
Das ist und genau dieser.
So, darum geht es an der Börse. So, in dem Fall. Da gehe ich jetzt richtig. Und aber ich finde, wir tragen hier einfach Debatten aus, die jeder irgendwie mit sich selber ausmachen muss oder mit anderen, wenn da jemand zum Diskutieren hat, wunderbar. Aber man muss sich all diese Fragen stellen, wenn man an der Börse aktiv ist.
Genau. So, darf ich jetzt mit einer feierlichen Rede weitermachen? Jetzt hast du es schon so weihnachtlich eingestimmt.
Aber wir haben dann noch, ja, wir haben noch was zum, zum Auspacken. Ja?
Ja, ich wollte erstmal vielen Dank sagen für alle, die zugehört haben und die uns eigentlich das. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben, Zeit jemandem zu schenken.
Absolut,
ich glaube,
weil ist jetzt Zeit ist nicht vermehrbar. Stimmt. Ein begrenztes Gut.
Ja. Und das ist auf jeden Fall schon mal, ihr habt uns das ja. Und danke, dass Sie oder ihr diese Reise mit uns mitgemacht haben. Und es war eine Reise, fand ich. Ich fand, absolut. Das ging hoch und es ging runter.
Welt umrundet ganz oft, aber auf rauer See. Ja.
Auf rauer See, auf Achterbahnfahrt, wo auch immer die Reise langführt. Auf jeden Fall habt ihr sie mitgemacht. Vielen Dank dafür. Viele haben uns auch geschrieben und gezeigt, wie lange sie das gehört haben. Das macht uns natürlich stolz. Und wir wollen im nächsten Jahr mehr davon machen. Und jetzt darfst du noch mit dem Dank kommen.
Ja. Wir bedanken allen Hörern, die uns diese tollen Geschenke, nämlich ihre Lebenszeit gemacht haben. Und wir haben jetzt noch ein Päckchen bekommen von einem Hörer aus der Steiermark, aus Österreich, vom David. Und der auch wirklich uns einen ganz, ganz netten Brief geschrieben hat und halt auch geschrieben hat, es ist wirklich nicht so selbstverständlich, dass ein Österreicher mit Freunden, zwei Deutschen, okay, ein Deutscher und ein Bayer, eigentlich Franke muss ich an der Stelle sagen, ne? Das ist ja auch nochmal landsmannschaftlich ein Unterschied, eine Stunde zuhört, ohne zurückreden zu können. Haha, ich möchte euch auf diesem Weg eine kleine Weihnachtsgrüße aus dem Süden zukommen lassen. So, und ich habe mit dir ein schönes Fläschchen bekommen. Ja, ja. Da schreibt er ein Champagnerfläschchen mit einem roten, der aus einem roten Wein aus Österreich gemacht wird. Ja, vielen Dank dafür. Und Holgi hat vor allem ein ganz besonderes T-Shirt bekommen.
Ein T-Shirt bekommen.
Ja. Unterschätze niemals einen alten Mann, der in der DDR aufgewachsen ist. Ja, mit der ollen DDR-Flagge drauf. Jawohl. Mhm. Ja, Holger.
Ja, der Mann mit dem Hammer. Wunderbar. Also wir werden, also alter Mann, ich hoffe, wenn wir jetzt diese Bilder, wir werden ein Bild davon machen, wenn wir das ins Internet stellen und zu Instagram stellen und wir hoffen, dass dann das mit dem alten Mann, weiß ich nicht, vielleicht der ein oder andere übersehen wird und das ist dann einfach, unterschätze nie einen Mann aus dem Osten. Sagen wir es mal so, ob der alt ist oder nicht alt ist.
Ja, ich glaube, im Vergleich zu unserem Hörer Ihnen. Ja. Durchschnittsalter Ihnen.
Ja, wunderbar. Danke. Ja. Gut, Biber.
Dann war es das,
wir das
uns,
Jahr,
ja?
Wir haben das Jahr zusammen geschafft. Ich sage auch Danke bei dir, dass du hier, wir haben gestritten, wir haben uns auch, es gab auch in Vorgesprächen, haben uns angebrüllt, wir haben das Telefon häufiger aufgelegt. Es gab auch dramatische Szenen zwischendrin, auch während der Aufnahme. Wir haben häufiger neu ansetzen müssen am Anfang, weil es zu schlecht launig war. Auch heute kippte das ja fast schon. Wir haben uns aber immer wieder in die Arme genommen. Und das ist das Schöne, dass wir beide immer wieder zueinander finden und auch vergessen können, wenn der eine den anderen irgendwie mal etwas unter der Gürtellinie getroffen hat. Und das sage ich vielen Dank.
Ich danke auch. Und falls ich mal, das ist mir passiert, tut mir auch immer leid, wenn mal ein Wort rausrutscht,
glaube, was passiert.
Einfach nicht so gemeint war. Aber dafür haben wir ja unser das war an dieser Stelle dann auch gern nochmal vorweihnachtlich anstimmen. Und für alle, die dann vielleicht doch am Familientisch die eine oder andere Debatte in diesem Jahr führen und für die vielen Debatten, die in diesem Jahr geführt wurden, gerade zwischen den unterschiedlichen Corona-Lagen und was es auch immer gab an Differenzen, die in diesem Jahr hochgekocht sind. Ich glaube, wir dürfen nie vergessen und verlernen die Gesprächsfähigkeit miteinander. Ach, das ist ganz wichtig.
Das ist wunderbar. Und in dem Sinne wünschen wir frohe Feiertage. Nächste Woche gibt es keinen Podcast und dann sind wir im neuen Jahr wieder in 2 Wochen wieder da.
Am 4. Januar, ne? Ne, im 5. 5. Januar.
5.
Ja, am 5. Januar.
Gut.
Ja, recht mit den, am Tag vor den Weißen aus dem Morgenland. Ja, kommen die 2 Weißen aus dem Berliner Lande, aus dem brandenburgischen Lande, mit ihren Weisheiten für das kommende Jahr daher.
So, wollen wir jetzt die Verabschiedung mal starten?
Und ansonsten sagen wir frohe Weihnachten.
Ja,
das rutscht gut rüber, hast du schon gesagt.
Ja.
Und
sagen und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.